was direkt vom BfSG ausgeht, ist, dass die VerbraucherInnen selbst das Recht haben zu sagen, hey, das Ding ist nicht barrierefrei, ich gehe zur Marktüberwachung und melde es da mal und fordere die auf, jetzt sich das anzugucken und dagegen vorzugehen. Eine der ersten Fragen, die ich dann oft kriege, ist so, ja, wie viele Leute mit der Behinderung gibt es denn überhaupt? Das ist so dieses rein mathematisch Denken mit so, okay, wie viel Prozent unserer Nutzergruppe sind, das rechnet sich das so nach Motto, was natürlich eigentlich ein ziemlich böses Denken ist. Ich versuche dann wirklich gerne halt diesen Blick zu weiten der Leute, um zu sagen so, das Thema ist viel größer, als ihr glaubt. Also lasst uns das mal anders denken.
Revision 717. Wir sind heute zu zweit aus dem Team dabei. Bin nur ich, der Shep, und das bedeutet, wir haben eine Gästin, und zwar die Nina Gerling. Hallo Nina.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, mache ich gerne. Genau, ich heiße Nina Gerling, bin aktuell in Hamburg ansässig, und für diejenigen, die ein gutes Gehör haben, ich komme gebürtig aus Österreich. Ich kann es nicht verbergen, auch nach so vielen Jahren nicht. Beruflich arbeite ich aktuell als Consultant für digitale Barrierefreiheit. Ursprünglich war ich in der klassischen Web-Frontend-Entwicklung zu Hause und habe die Backendler immer so ein bisschen angepeitscht. Also kenne mich auch mit dem Thema ganz gut aus. Aber seit einigen Jahren bin ich mehr jetzt auf die Consulting-Seite weitergewandert, weil ich mache digitale Barrierefreiheit seit über 20 Jahren. Und scheinbar ist es dann irgendwann so, dass es fast automatisch passiert, dass man dann auf die Schiene rüberschiebt. Ja, und da bin ich auch ganz zufrieden, und das ist jetzt gerade so mein Hauptthema in den letzten Jahren.
Ja, ich finde, du bist da schon irgendwie, also man stößt früher oder später auf dich, und du bist da irgendwie auch eine Autorität, klingt jetzt irgendwie ein bisschen irgendwie drüber, aber so, du bist eine wichtige Stimme so in dem Bereich, und
Dankeschön.
Also ich kann es auch empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen. Das werden wir auch alles verlinken, die Wege, mit dir in Kontakt zu treten, weil du auch immer schöne, interessante Dinge postest zu dem Thema Barrierefreiheit. So finde ich immer sehr gut.
Dankeschön. Ja, ich glaube, gerade in der deutschen Szene, die schon so lange dabei sind, das ist so ein kleiner Kreis. Man kennt sich. Mhm. Und läuft sich gefühlt immer wieder über den Weg. Wir wechseln öfter alle die Firmen oder so, aber am Ende trifft man sich halt immer wieder.
Ja, der Pool wird nicht so viel größer, ne?
Ja, hat sich jetzt letztes Jahr mit BfSG hart geändert. Der Pool ist plötzlich fast explodiert, was jetzt nicht unbedingt der Qualität zuträglich war. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, genau. Also alle Agenturen waren ja schlagartig auch auf Barrierefreiheit spezialisiert und so.
Ja,
ne? Naja, das also, ging rasant.
Ich habe nie so viele ExpertInnen gesehen, zumindest selbstbenannte ExpertInnen, von denen wir vorher alle noch nie gehört hatten.
Ja.
Letztes Jahr sprossen die alle so aus dem Boden.
Genau, auf der Habenseite würde ich sagen, ist ja vielleicht dann einfach so dieser vielleicht Enthusiasmus für das Thema, wenn der denn da ist, dann ist es ja auch erstmal so, auch wenn die Leute vielleicht dann noch nicht das Niveau erreichen, dass eben etablierte Leute wie ihr nach so vielen Jahren habt, geht ja auch gar nicht, aber dass eben Leute so nachwachsen und Bock haben auf das Thema.
Ja, das ist wunderbar. Also ich liebe es, wenn wir neue Leute in die Szene bekommen. Das sollte bitte nicht anders rüberkommen.
Ja.
Ich sage mir immer ganz gerne, wenn man so ganz frisch dabei ist, glaubt man recht schnell, ich weiß alles. Mhm. Wenn man so Leute wie ich und andere Leute aus der Szene, wenn wir da so 20 Jahre und länger dabei sind, merken wir, was wir alles noch nicht wissen und was wir jeden Tag neu dazulernen, weil das Thema halt unglaublich vielfältig ist. Was auch das ist, warum ich es so sehr liebe.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja in jedem Fachbereich so, ne, dass man am Anfang unterschätzt, was da an Unbekannten noch drin steckt, und man relativ schnell denkt, man hat so den Überblick gewonnen. Ne?
Genau.
Ja. Genau, und wir haben es eben auch schon kurz angesprochen, das BfSG, also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das war ja so ein bisschen ein Thema ähnlich wie die DSGVO, als die 2018 in Kraft trat letztes Jahr eben das BFSG am 28. Juni, glaube ich, 2025 in Kraft. Irgendwie so.
Also genau, in Kraft getreten, im klassischen Sinn ist es natürlich schon vor das Gesetz, aber ab dann war der Stichtag da, 28.06. letzten Jahres.
Da war dann sozusagen die Übergangsphase lief aus.
Genau,
ne? Eigentlich
also
war das
zumindest,
aktiv, ja.
Genau, zumindest für die großen Sachen. Es gibt noch, für ein paar Dinge gibt es noch Übergangsfristen, die noch länger gehen.
Ah ja.
Zum Leidwesen der Leute, die gerne Barrierefreiheit hätten natürlich und die das brauchen.
Mhm.
Aber
ja, wahrscheinlich
das ist
so
ja auch
irgendwie Bestand, Hardwarebestand, irgendwie so wahrscheinlich so Geldautomaten, die schon aufgestellt sind, solche Dinge, oder?
Genau, richtig. Also im Prinzip, das ist ja üblich bei solchen Gesetzen, dass man rangeht und sagt, okay, man kann in der Wirtschaft jetzt, zumindest sieht die Politik das so auch nicht abverlangen, dass jetzt alle Geräte rausreißen und neue reinstopfen, sondern sie sagen, wenn das schon eine Weile da ist, habt ihr noch ein paar Jahre Zeit, die da noch stehen zu lassen. Aber spätestens bis Jahr X müsst ihr die dann auch ausgetauscht haben. Alles, was natürlich neu reinkommt, ist eine andere Geschichte.
Ja.
Also, wenn sozusagen am 29.06. letztes Jahr eine Bank einen Geldautomaten aufgestellt hat, weil sie zeitlich nicht aufgepasst hätten, unter Anführungszeichen, dann wären wir genau in der Situation gewesen. Und dann hätte der schon barrierefrei sein müssen.
Hast du irgendwie mitbekommen, dass irgendwelche Firmen Dinge noch schnell vor dem 28.
Aber
rausgehauen haben? Ja, ja, okay.
Na klar.
Diese Frechdachse.
Ja. Das war sehr offensichtlich. Also ich durfte einige Unternehmen auch begleiten dabei, die es dann sehr, sehr eilig hatten, bestimmten Gerätschaften, die unter diese Übergangsfristen, also diese Möglichkeit, Übergangsfristen fällt, die ganz schnell noch hinzustellen.
Okay. Ganz schön Schlitzohren.
Ja, das ist natürlich nicht das, was ich als BFS-Expertin gerne sehe, weil ich ja weiß, dass es einfach reale Auswirkungen hat auf Menschen.
Ja.
Also negative Auswirkungen und gerade bei zum Beispiel Geldautomaten würde das dann bedeuten, dass der 15 Jahre noch so rumstehen darf. Das ist wirklich lang dafür, dass es bedeutet, dass Leute ihn einfach überhaupt nicht nutzen können vielleicht. Also
ja. Ja, aber,
genau,
kann man auch ein Stück weit verstehen, dass, dass man die eben nicht zwingen kann, irgendwie alles rauszurupfen und, bei Software ist das ja, glaube ich, auch so, ne? Also das BFSG ist ja, um das vorwegzunehmen, das ist ja im Grunde, das betrifft ja eben nicht nur unsere Zunft, die wir Software schreiben und herstellen, sondern im Grunde alle Anbieter von, Gerätschaften, digitalen Gerätschaften, und eben uns SoftwareherstellerInnen.
Ja, es ist schon begrenzt. Ich kann es grob einskalieren. Also natürlich erstmal geht es nur um Angebote, die für VerbraucherInnen sind. Also wenn jetzt eine Firma für andere Firmen, also B2B, Dinge anbietet, das ist eigentlich normalerweise nicht betroffen. Manchmal wird über Bande gespielt, das dann, sprich, Firma A bietet an Firma B was an und Firma B setzt das dann aber gegenüber Kunden ein und dann haben die natürlich selbst ein Interesse, dass barrierefrei ist und spielen das an die vorherige Firma zurück. Also, aber die fallen halt nicht direkt unter das Gesetz. Und was wir halt haben ist, man kann zum Beispiel nicht pauschal sagen, alle Webseiten fallen unter das BFSG, sondern es gibt bestimmte Dinge, also beispielsweise, wenn eine Webseite darauf hinwirkt, dass mit VerbraucherInnen ein Vertrag abgeschlossen wird. Dann fällt es da drunter, also dieser sogenannte elektronische Geschäftsverkehr in jeglicher Form, den es da gibt. Wie weit das gefasst ist, darüber dürfen sich in Zukunft noch so einige RechtsanwältInnen und RichterInnen so ein bisschen streiten wahrscheinlich. Gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Aber das ist ein sehr großes Feld. Und das sind dann Websites, das sind Apps und so weiter. Ein Feld, was manche noch gar nicht so im Blick haben, was aber sehr wichtig ist, ist dieses ganze Thema mit den E-Books. Und zwar sowohl die E-Books selbst als auch die Geräte, um die E-Books zu lesen, also die Reader.
Ja.
Dann haben wir natürlich diese ganzen Gerätschaften, also die Selbstbedienungsterminals in jeglicher Form, die unter die Dienstleistung fallen, die vom BFSG betroffen sind.
Ja.
Die ganzen TV-Receiver und dergleichen. Also wenn ich jetzt hingehe und ich habe zum Beispiel so eine Box von einem bekannten deutschen Anbieter, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, mit dem ich dann so ein Medienangebot streamen kann, mir im Prinzip oder abrufen kann darüber, die sogenannten audiovisuellen Medien, dann kann man das Gerät selbst unter das BFSG schieben und der Mediendienst selbst ebenfalls. Mhm. Die ganze Telekommunikationsthematik, sprich mein Smartphone beispielsweise, fällt drunter, aber auch spannenderweise, das ist natürlich ein Spezialthema, das Netz selbst. Mhm. Also das heißt, das ist natürlich etwas, was viele Leute gar nicht mitbekommen eben, aber es ist zum Beispiel so, dass es ein Riesenthema bei den Netzanbietern war. Die mussten hergehen und ihre Netze so umbauen oder Kanäle freischalten, damit da auch dieses, ich soll sagen, für Menschen, die gehörlos sind, diese automatische Übertragungsspur freigegeben ist, der Kanal, damit man da dann für gehörlose Menschen Text diesen Transfer da haben könnte.
Ah, okay. Aber das heißt also, dass wenn man gehörlos ist und mit quasi ein Mobilfunkgespräch führen möchte, dann kriegt man jetzt sozusagen ein Transkript dann von der Gegenseite? Also wie nutzt man das dann? Also
du kannst es dir im Prinzip so vorstellen, so ist die Idee dahinter, dass Person A hört und spricht Lautsprache, Person B kann vielleicht auch Lautsprache sprechen, aber kann nicht hören. Und dann könnte die eine Person auf dem Smartphone tippen und die andere Person könnte reden und das würde halt sozusagen parallel übertragen werden. Oh. Also zwei Kanäle gleichzeitig. Und der Clou dahinter ist, weil viele sagen so, ja, mein Gott, kann ich über WhatsApp auch. Der Unterschied ist, solche Messenger, die sind immer zeitverzögert. Also ich schreibe was und dann schicke ich das ab.
Ja.
Und diese Logik ist wirklich, also real-time, sprich, indem ich tippe und Buchstabe für Buchstabe erscheint es bei der anderen Person.
Ja.
Das Spannende dabei ist, als es ganz angefangen wurde, das aufzubauen, gab es aber die Geräte zum Teil noch gar nicht dafür. Also das ist dann so ein Henne-Ei-Thema gewesen, weil die Gerätehersteller gesagt haben, wir müssen so ein Gerät nicht bauen, solange es die Netze eh nicht können. Und die Netzherbieter haben gesagt, naja, warum sollen wir so Netze umbauen, wenn es die Geräte nicht gibt?
Ja.
Da ist es ja ganz gut, dass dann die EU gesagt hat, okay, dann zwingen wir euch jetzt einfach mal dazu, liebe Netzbetreiber, dass ihr damit anfangt. Weil wenn die Möglichkeit da ist, dann können wir umgekehrt danach auch den Druck aufbauen, dass das auch so geht. Wenn man das Ganze ein Stück weiter denkt, das geht dann zum Beispiel auch in die Richtung der Leute, die einen Notruf absenden wollen. Also eine gehörlose Person möchte über einen Notruf senden an die Notrufzentrale, kann das über Hören nicht machen. Der Relay-Dienst ist vielleicht gerade noch nicht verfügbar und wir wissen alle, bei Notrufen geht es ja um Sekunden, teilweise um Minuten. Und dann, wenn die Netze das können, wenn die Notrufzentralen das können, dann können die Personen halt auf der Textebene mit ihnen kommunizieren und das kann faktisch Leben retten. Also ist ein wichtiges Thema, ist gut, dass es da jetzt endlich reinkommt. Natürlich alles wieder verzögert, wie üblich. Immerhin,
ja.
Es kommt.
Ja, gut. Aber perspektivisch, genau, tut sich da was auf, ne? Das ist gut.
Aber die meisten, die jetzt hier zuhören, werden wahrscheinlich am meisten betroffen sein von der gesamten Websparte, App-Sparte und gegebenenfalls vielleicht noch, weil sie Oberflächen für eben solche Terminals bauen. Das ist das, womit wahrscheinlich die Zuhörerschaft hier am meisten zu tun hat.
Ja. Genau, und bei den Webseiten gibt es ja eben auch, also du hast es ja im Grunde schon beschrieben, aber da fällt ja auch nicht jede Webseite unter das BFSG, also mein privates Blog zum Beispiel nicht, aber irgendwie Dinge, die ja letztlich, die so meinen, die ich sozusagen, um meinen Alltag zu bewältigen, benutzen möchte. Also teilweise ist es ja auch, weiß ich nicht, man bestellt online, weil man wohnt auf dem Dorf und hat halt keinen Supermarkt mehr in der Nähe, und die kleinen Tante Emma-Läden machen alle zu wegen der Supermärkte oder irgendwie so Sachen.
Genau.
Banken gibt es ja auch immer weniger Filialen, muss man online mittlerweile fast schon gezwungenermaßen machen.
Also das ist ein ganz spannendes Thema, gerade mit dem Ländlichen, weil da kommen wir in zwei, drei sehr spannende Varianten rein, die vom BFSG betroffen sind. Ich mache mal eine fiktive Sache auf, die aber nicht so fiktiv ist, nur also eine Person ist am Land und die Person möchte zum Beispiel eine Bankdienstleistung nutzen. Variante 1, im Idealfall, die Person hat eine Bank des Vertrauens vor Ort. Das ist für viele Menschen das, was sie am liebsten für die Sache hätten, vor allem ältere Menschen, wobei natürlich nicht alle so sind. Jetzt machen die Bankfilialen aber immer öfter zu oder werden geschlossen, finden nur noch zu gewissen Zeiten statt, einmal die Woche oder gar nicht mehr, gibt's ja alles. Genauso die Geldautomaten, es werden immer mehr Geldautomaten einfach aus der ländlichen Gegend entfernt. Und jetzt kommen wir dann in ein sehr spannendes Feld rein. Denn wenn alles in Bankdienstleistung über Apps und dergleichen transferiert wird, ist es ja umso wesentlicher, dass diese Bankdienstleistungen barrierefrei sind.
Ja, genau.
Weil sonst ganz viele Menschen da keinen Zugriff drauf mehr haben. Gleichzeitig ist es so, wenn die Geldautomaten vor Ort vielleicht schon noch da sind, es gibt ja auch viele Menschen, die mit diesen Online-Sachen nicht so gut umgehen können, aus welchen Gründen auch immer. Einer der banalsten Gründe kann einfach sein, dass dort die Internetverbindung immer noch grundschlecht ist. Das, in Deutschland gibt es diese Flecken und leider noch viel mehr, als wir gerne hätten. Das heißt, es kann man nicht sagen, der Anwender ist schuld, weil er nicht will, sondern ja, wenn da die Internetverbindung halt einfach zu schlecht ist, ist so. Also müssen die zum Geldautomaten. Und wenn der Geldautomat halt nicht läuft, weil der auch nicht barrierefrei ist, dann hat die Person da auch ein massives Problem.
Ja.
Und die Bankfiliale selbst existiert vielleicht nicht mehr, weil die geschlossen wurde. Das heißt, wir sind hier in einem ganz schnellen Spannungsfeld. Und da kommen wir, ganz viel davon ist dann tatsächlich das BFSG. Also ist der Geldautomat, wann wurde der aufgestellt, ist er barrierefrei? Muss er barrierefrei sein? Und auf der anderen Seite das Thema eben die Apps, die es gibt, die Webseiten, wo die Leute ihre Bankdienstleistungen machen können. Sind die barrierefrei? Ja oder nein? Und das ist ein elementarer Eingriff in den Alltag von Menschen, wenn da die Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Mhm. Und die Zielgruppe dafür ist enorm groß. Also ich habe durchaus einige Banken erlebt, die das Thema versuchen, so klein wie möglich zu halten. Also so, lasst uns am besten gar nichts tun, bis die Marktüberwachung sich meldet.
Mhm. Ja, okay, ich glaube, da sind wir nicht ganz alleine, ja, aber es ist natürlich enttäuschend, ja, das von der Bank zu hören.
Ich habe das leider gerade im Bankenumfeld oder Finanzumfeld des Öfteren gehört. Und das ist halt keine Kleinigkeit, weil wir reden hier wirklich von elementaren Dingen, die jeden Menschen betreffen. Du kannst in Deutschland nicht agieren, wenn du nicht irgendwie Geld zur Verfügung hast, logischerweise.
Ja.
Wenn deine Bankgeschäfte nicht machen kannst. Und das betrifft natürlich nicht nur Leute, die am Land wohnen, aber das ist ein sehr bekanntes Beispiel, das einfach auch wirklich dann sehr elementar ist, weil wenn ich hier in Hamburg bin, okay, ist wirklich nicht toll, aber dann kann ich halt noch in den Bus steigen und zur nächsten Filiale oder zum nächsten Geldautomaten fahren.
Hm. Ja, oder in den Supermarkt gehen, das gibt's, ist ja eigentlich auch gut, dass das mittlerweile geht und dass man Geld sich da auszahlen lassen kann. Ja.
Aber auch das ist ja etwas, was nicht für alle Leute geht. Das ist dann oft eine Einschränkung, die damit einhergeht. Auch zum Beispiel eine Frage, Menschen, die nicht so viel Geld haben, die haben da oft Einschränkungen, Mindestsummen, die sie einhalten müssen, die sie aber gar nicht einhalten können. Und dann, oder auch einfach, die natürlich gern Bankdienstleistungen nutzen wollen, die man nicht öffentlich an der Supermarktkasse vor Tante Erna und Nachbar Freddy bespricht.
Ja, klar.
Also, das sind ja dann schon Dinge. Von daher ist ein sehr breites Feld und ich will jetzt gar nicht auf den Banken rumtreten an der Stelle, aber es ist halt etwas, wo man merkt, wie stark das in den Alltag der Leute eingreift.
Ja.
Weshalb es so wichtig war, dass die EU hier für ganz Europa, sehr nicht nur Deutschland, das Thema jetzt geregelt hat.
Genau, also es kommt ja alles vom European Accessibility Act, ne, der irgendwie schon vor langer Zeit beschlossen wurde und dann wurden die ganzen Mitgliedsländer angehalten, das in ihre lokale Gesetzgebung zu überführen. Genau, das ist eben mit dem BFSG in Deutschland passiert und ich glaube, da gab es eine 2 Jahre dauernde Übergangsfrist oder sowas, ne, die ausgelaufen ist letztes Jahr. Also theoretisch hätte man früher das schon machen können, aber alle warten immer bis zum Schluss.
Genau, also die Länder hatten, wie es immer bei solchen Regelungen ist, die Länder haben dann eine gewisse Zeit, also die EU-Länder, um die Vorgabe der EU ins nationales Gesetz zu übertragen. Gibt auch einen Fachbegriff für, ist aber egal jetzt. Und da, wie du zu Recht sagst, die haben sich mal alle wieder Zeit gelassen. Das ist dann so. Einige Länder waren auch tatsächlich am Ende zu spät. Die wurden dafür logischerweise auch gerückt. Und dann haben sie ja doch irgendwann nachgezogen, bevor die fiesen Strafen kommen. Mhm. Aber so langsam haben sie es dann doch alle irgendwie hinbekommen. Also kurz bevor diese zeitliche Grenze rum war, habe ich mal angefangen, so eine Liste zusammenzustellen. Da waren noch sehr viele Länder, die da noch hinterhergehängt sind. Und als es dann wirklich heran war und so ein paar Monate drüber, dann haben sie sich doch alle einbekommen langsam. Also
ja.
Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, wie man sich wünschen würde, dass das alles sehr frühzeitig passiert, damit Ruhe
aber
ist.
Aber ich glaube, das ist ja so, findet man das ja irgendwie meistens vor, ne? Also irgendwie Urlaube werden zu spät gebucht, Dinge liegen zu lange auf dem Schreibtisch und obwohl es schon klar ist, dass sie gemacht werden müssen und halt, naja, so sind wir halt alle.
Genau.
Also letztes Jahr ist das BFSG in Kraft getreten und ich glaube, ja, alle haben sich im Prinzip darauf gefreut, vielleicht außer die, die jetzt Zusatzaufwände haben und Zusatzkosten und so und vielleicht irgendwie das nicht so sehen, warum sie diese Kundschaft bedienen müssen. Aber das haben wir ja gerade erklärt, also warum das eben notwendig ist. Ne? Gibt ja mal dieses klassische, so, ja, so Blinde zählen wir nicht zu unseren Kunden, da müssen wir nichts machen für. Was einerseits unterkomplex und andererseits auch irgendwie moralisch so ein bisschen, sagen wir mal, grenzwertig ist. Aber genau, die ein Teil des BFSG ist eben, dass, glaube ich, es ja dann auch möglich werden sollte für sowohl Betroffene als auch Verbraucherschutzverbände, glaube ich, ne, gegen Unternehmen vorzugehen, die dann trotz alledem die Vorgaben nicht erfüllen. Ne? Genau. Das Einzige, was gegenüber DSGVO, glaube ich, geändert wurde, ist, ich glaube, das mit den Verbraucherschutzdings, Möglichkeit, dass Verbraucherschutzbehörden konnten bei der DSGVO, glaube ich, nicht irgendwie aktiv werden.
Doch, das weiß ich gar nicht mehr, wie das bei DSGVO war. Aber wir wurden alle auch ganz schön getrieben damals.
Ja, genau. Aber was halt ging, war, dass du als Wettbewerber im Markt konntest du gegen jemand anderes vorgehen.
Genau, das
gibt es
aber jetzt auch beim BFSG.
Ja, das gibt es. Ach so, okay.
Ja, alle drei Varianten sind da.
Ah ja, okay. Weil ich dachte, das würde nicht mehr, also das gäbe es nicht wegen
der... Doch,
doch.
Also nagelt mich nicht fest, jetzt genau in den Details, weil, also ich muss ja sowieso auf alles, was ich heute sage, sage ich aus Sicht einer Rechtslaien, die natürlich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, aber ich bin keine Rechtsanwältin. Also ich habe mir das Single Missor klären lassen. Also was direkt vom BFSG ausgeht, ist, wie du zu Recht gesagt hast, dass die VerbraucherInnen selbst das Recht haben zu sagen, hey, das Ding ist nicht barrierefrei, ich gehe zur Marktüberwachung und melde es da mal und fordere die auf, jetzt sich das anzugucken und dagegen vorzugehen. Und die zweite Variante ist eben genau das, also berechtigte Verbände, also es sind Verbraucherschutzverbände, Selbstvertretung und dergleichen, können auch dagegen vorgehen, beziehungsweise können auch anstoßen, dass dagegen vorgegangen wird. Und was auch geht, und da nagel ich mich jetzt nicht an die genaue Formulierung fest, also die Wirtschaftsunternehmen, die davon eben auch unmittelbar betroffen sind, weil es vielleicht Mitbewerber sind, die können, ich glaube, nach dem UWG auch dagegen vorgehen, also unlautere irgendwas Gesetz, bla bla.
Wettbewerbsgesetz,
genau so rum. Die können auch dagegen vorgehen, wobei ich aus der Realität heraus sagen muss, wie sagt man so, die picken sich nicht gegenseitig die Augen aus.
Ja,
im Sinne
die
von,
lassen sich gegenseitig in Ruhe, die wollen nicht der Erste sein, der den Stein wirft, ne?
Genau, weil vor allem, weil sie wissen, dass sie alle selbst noch ein paar Leichen im Keller haben. Und wenn man da mal was ins Rollen bringt, dann kann das einmal Kreis rumgehen und einen gleich selbst wieder treffen.
Ja, ist ja auch schwer, keine Leichen im Keller zu haben, muss man sagen. Ne? Also.
Ja. Deswegen erwarte ich da zumindest von den Großen am Markt nicht viel, dass die sich gegenseitig irgendwie angehen. Ich habe gehört von Kanzleien, dass es durchaus Versuche gab, nicht so groß wie bei der DSGVO, aber es gab schon auch die Versuche, jetzt schon so ein bisschen so Abmahnspielchen zu spielen.
Ah, okay. Ich dachte, das hätten die verhindern wollen, weil das war ja so ein bisschen...
Das wollten sie gerne verhindern, falls es irgendwie eskaliert hat. Also da hieß es dann so, ja, wir wissen, dass das die Möglichkeit da ist und sollte da jetzt irgendwie so ein Abmahn-Chaos entstehen, dann werden wir dagegen vorgehen. Ich glaube, das ist in dem Maße auch definitiv bis jetzt nicht entstanden. Also ich habe es nicht gehört. Mhm. Aber was ich eben gehört habe, ist, es gab durchaus schon die Versuche. Da habe ich aber von den Kanzleien, die vertreten, dann die Leute gehört, dass sie gesagt haben, alles, was sie bisher gesehen haben, hat einfach auch gar nicht den Anforderungen genügt. Also es waren so halbseitige Versuche, könnte man vorsichtig sagen.
Ja.
Die aber meistens von Leuten kamen, die entweder gar nicht wirklich berechtigt sind oder wo das einfach so pauschal versucht wurde nach dem Motto, komm, lass die mal schnell irgendwas unterschreiben, wir verdienen da ein bisschen dran, obwohl es gar nicht funktioniert. So. Also wo zum Beispiel auch gesagt wird, ja, ihr habt da gegen die Barrierefreiheit verstoßen, von dem Gesetzesvorgabe verstoßen und gar nicht wirklich konkretisiert wurde, was genau und wie genau und im Detail, sodass auch das dann wieder recht schnell von findigen AnwältInnen natürlich zerlegt werden kann.
Ja.
Also das Spannendste für uns aktuell ist natürlich die Thematik mit der Marktüberwachung und die Thematik mit den mit den Verbänden selbst. Beides interessant, beides hat ein großes Potenzial, um Menschen mit Behinderung da ihr Recht zu verschaffen an der Stelle.
Ja.
Also es geht ja nicht darum zu sagen, ey, lass uns Firmen fertig machen, das ist überhaupt nicht der das, worum es hier geht. Es geht einfach nur darum, dass Menschen mit Behinderung zu ihrem Recht kommen, dass ihnen zusteht aus gutem Grunde, damit sie einfach genauso an der Gesellschaft teilhaben können, wie alle anderen auch. Mhm. Und nicht eben beispielsweise vor einem Geldautomaten stehen, den sie nicht bedienen können, weil der Geldautomat einfach so gebaut wurde, dass sie komplett außen vor gelassen hat.
Genau, und die im Grunde sind das dann Mechaniken, um den Rücken zu stärken und den einen Hebel zu geben.
Genau.
Um überhaupt zu motivieren, also weil natürlich ist das für die so rein businessmäßig immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung und wenn im Zweifelsfall, wenn es halt irgendwie aufwendig ist, das zu implementieren und die Konsequenz eben klein ist, dann werden sie sich eher dafür entscheiden und das ist jetzt ja theoretisch bei dem BFSG mit den, also ist das, kann ja im Zweifelsfall, also im Extremfall kann die Marktüberwachung ja ganze Webseiten oder irgendwie Systeme aus dem Verkehr ziehen lassen, glaube ich, ne? Wenn das ist sozusagen die Extremform, die natürlich noch nie praktiziert wurde. Es wurde sowieso noch nicht viel praktiziert, da kommen wir gleich drauf, aber.
Also sagen wir mal so, die Marktüberwachung, das habe ich von allen gehört, egal aus welchem Land, sagen schon ganz klar, ihr Ansinnen ist es jetzt nicht hinzugehen und alle in Grund und Boden zu strafen, sondern ihr Ansinnen ist es, erstmal einfach dafür zu sorgen, dass die Leute ihren Pflichten nachkommen, sprich, dass sie die Barrierefreiheit herstellen, und zwar zügig, wenn sie da im Verzug sind. Wenn da natürlich offensichtlich ist, also ich würde es mal vorsichtig formulieren so, wir wissen aus anderen Ländern, dass wenn zum Beispiel, jetzt nicht nur aufs BFSG bezogen, sondern generell aus diesem Bereich, RichterInnen sind schon dazu geneigt, einmal zu gucken, wenn es zu so einem Rechtsfall kommt, hat das Unternehmen auf der Gegenseite sich überhaupt bemüht, hier Barrierefreiheit herzustellen? Oder haben die so ganz offensichtlich das Thema versucht, komplett zu übergehen oder so ganz lächerlich abzufrühstücken? Und wenn die sehen, okay, die haben sich total bemüht und da haben sie vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler gemacht oder was übersehen, dann werden die das natürlich ganz anders, als wenn du eben ein Unternehmen hast, das so offensichtlich, also muss man natürlich erstmal nachweisen, aber wo es relativ leicht ersichtlich ist zu merken, okay, die haben wirklich versucht, das Thema komplett auszusitzen. Das sind dann zwei sehr große, extreme Unterschiede. Und so habe ich die Marktüberwachungsgesetz verstanden, dass sie halt vergleichbar rangehen. Dass sie natürlich, es ist eine gesetzliche Verpflichtung, die muss erfüllt werden. Und da sind sie auch hinterher. Aber wenn sie dann bei einem Unternehmen merken, okay, die haben das sonst wirklich gut gemacht und jetzt haben sie da halt irgendwo einen Fehler gemacht, dann packen die nicht gleich das große Werkzeug aus und hauen mit allen drauf, was geht, sondern dann wollen die natürlich auch erstmal dem Unternehmen die Möglichkeit geben, so äußert euch dazu, das so oder so natürlich, das Recht hat jedes Unternehmen, und dann halt sehr zügig Nachbesserung zu fordern.
Ja.
Und erst wenn da dann im Grunde also klar, für Menschen mit Behinderung ist es einfach fatal, dass die Barrierefreiheit nicht da ist, aber ich verstehe auch die Sicht des Gesetzgebers, der sagt, es passieren Fehler und es werden Dinge übersehen. Auch das ist menschlich. Und jetzt geben wir den Leuten mal die Chance, sich zu äußern. Und dann bewerten wir das Ganze nochmal. Und wenn dann eben offensichtlich ist, okay, die waren eigentlich schon auf dem Weg, die haben schon viel gemacht und da haben sie jetzt irgendwas übersehen im Vergleich zu, die hat das Thema überhaupt nicht interessiert, obwohl es eine eindeutige gesetzliche Pflicht ist.
Ja.
Dann wird damit natürlich unterschiedlich umgegangen. Und ich hoffe, dass die deutsche Marktüberwachung das vergleichbar machen wird. Und im Endeffekt, wenn alle Stricke reißen, können sie am Ende hergehen und sagen, okay, ihr spielt da gar nicht mit, ihr verstoßt einfach gegen das Gesetz. Jetzt nehmen wir, also wir erlauben euch nicht mehr diese Dienstleistung oder dieses physische Produkt weiter am Markt anzubieten. Und dann gilt das EU-weit. Also das ist jetzt so, dass die deutsche Marktüberwachung sagt, das ist nur für Deutschland, sondern die meldet das dann über ein entsprechendes zentrales Portal an die Marktüberwachung in anderen EU-Ländern und dann ist das Thema dort auch vom Tisch.
Oh wow, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist natürlich dann nochmal krasser. Genau, aber das ist natürlich so das Worst-Case-Szenario, dass man so ein bisschen mal an die Wand malen kann. Ne?
Ja, und das ist auch gar nicht so meine Intention, das an die Wand zu malen, weil ich glaube, das ist am Ende gar nicht so das, was die großen Firmen zumindest fürchten. Kleine ja, große eher nein. Und ich habe halt auch gelernt, dass zum Beispiel sehr große Unternehmen viel mehr fürchten diese, es gibt schon so kleinere Strafen, die dann meistens dann wirklich auf die Geschäftsführung oder den Vorstand gehen.
Ah, okay.
Und wenn man jetzt von einem großen Unternehmen, geschweige denn Mittelständler, KMU oder Konzern hergeht, die sind da ziemlich allergisch dagegen, wenn auf ihren persönlichen Namen sowas einflattert. Das finden die überhaupt nicht gut. Da ist aber klug
geregelt. Also genau, also weil das dann wirklich motiviert. Ja,
das, also ich meine, das ist ein Rufthema, das ist ein Haftungsthema, das kann denen auch langfristig richtig Ärger in gewisser Hinsicht machen. Das wollen die nicht. Also das ist etwas, wo ich sage, das ist natürlich relevant. Aber am Ende geht es so oder so ja nicht um das Strafen, sondern es geht vor allem halt darum, dieses Problem an sich zu beheben, damit die Barriere weg ist und damit das Ganze läuft.
Ja.
Und das sind die Marktüberwachung schon sehr deutlich, dass sie sagen, das ist ihr Hauptziel.
Ja, ich glaube, das sind halt so theoretische, so Maximalstrafen, die einfach so, ich glaube, die braucht man einfach, um dem Ganzen das Ganze so ein bisschen in dem Ganzen so vielleicht Nachdruck zu geben.
Es gibt auch andere EU-Länder, die da sehr viel stressiger mit umgehen, im Sinne von, ich glaube, was Irland oder so. Also gibt es irgendeins gibt's, wo sie dann auch sagen können, im Extremfall ab ins Gefängnis. Auch das gibt's. Aber wie du schon sagst, das sind so die, wir wedeln mal mit den wildesten Sachen rum.
Ja.
Das, was die meisten Firmen eben viel mehr fürchten, ist vor allem zum Beispiel auch das Image-Problem.
Mhm.
Also stell dir vor, so eine große, ein großes Unternehmen hat da so ein Thema am Hals und das wird bekannt und dann geht das durch das Handelsblatt und durch Spiegel und andere große Zeitungen durch und Magazine. Das ist ein massives Imageproblem und da haben die mehr Sorge vor. Das ist am Ende auch für sie eigentlich das größere finanzielle Problem tatsächlich. Mhm. Also sowas hängt einem ja auch nach.
Ja.
Da haben die Sorgen. Ich habe das spannenderweise erlebt, ungefähr so ein, Gott, war das ungefähr ein halbes Jahr, bevor das BFSG der Stichtag da war. Da hat ein deutsches großes Magazin so einen Vergleich gemacht. Der war ehrlich gesagt verkappte Werbung für ein bestimmtes Unternehmen, das das Ganze mit forciert hat. Es ist also, ich sage nicht, dass es so ist, aber so kam es bei mir rüber.
Ja.
Kann man drüber nachdenken, wie man will. Aber das Spannende war zu sehen, die Firmen, die dort benannt worden waren, wie sehr die dann in Kreuz gesprungen sind, dass die da drin benannt wurden, weil die dann in der Öffentlichkeit plötzlich gesagt wurde, ey, warum tun die denn da nichts? Und da das fand ich schon sehr spannend, das zu beobachten und zu merken, so, oh, sieh an.
Ja.
Das ist dieses Thema mit dem öffentlichen Druck. Keine dieser Firmen möchte in der Öffentlichkeit dastehen, dass sie gegen Gesetze verstoßen. Und wenn es wie in dem Fall dann auch noch ein Gesetz ist, wo es dann auch die moralische, zu Recht moralisch-ethische Sicht darauf gibt, dann ist es für sie natürlich noch viel größeres Thema, PR-mäßig. Und ich finde in gewisser Hinsicht ja auch zu Recht. Also es ist ja eine Verfehlung. Und ja, also ich weiß, das war spannend, das zu beobachten zu dem Zeitpunkt. Sagen wir es mal, wie es ist.
Ja, super. Also genau, man kann schon mal so ein bisschen erfühlen, wie es dann später noch werden könnte, ne?
Ja, wobei wir natürlich auch in einer Hinsicht schon ganz rational sein müssen. Unternehmen, die nur getrieben sind von diesem Druck, das sind nicht die Unternehmen, die bei RFID wirklich gut machen.
Ja, klar. Ja, man muss schon intrinsisch wollen, ne?
Ja, also das ist, dann haben die immer noch nicht wirklich verstanden, warum bei RFID für sie eigentlich ein Riesenthema wäre. Also was es ihnen, warum es für alle Firmen, auch die nicht von diesem Gesetz betroffen sind, total sinnvoll ist, bei RFID umzusetzen. Aus natürlich moralischer Sicht, aber auch aus rein wirtschaftlicher Sicht. Man kann das wirtschaftlich ganz klar begründen, warum das Sinn macht.
Ja.
Und das sehe ich an solchen Stellen, wenn Firmen erst dann aktiv werden, wenn so ein Thema passiert, also wenn eine Marktüberwachung ihnen auf die Füße tritt oder wenn die Öffentlichkeit sie einmal durch den Kakao zieht wegen so einem Thema, dann merkt man, dass da zumindest scheinbar auf der Führungsebene das Thema nicht wirklich verstanden wurde.
Ja.
Und dann wird leider meiner Erfahrung nach, sobald der Druck raus ist, das Thema auch sofort wieder fallen.
Ja.
Auch da muss man leider ganz realistisch sein. Wir haben das rund um das BFSG am Stichtag eindeutig gesehen an vielen Stellen, dass genau das passiert ist. Es wurde vorher in der Wahrnehmung sehr viel Druck aufgebaut. Dann kam der Stichtag. Alle so, was kommt jetzt? Und dann kam halt nichts. Dann war halt die Sommerpause.
Ja, genau.
Und dann konnte man gefühlt zusehen, wie in sehr vielen großen Unternehmen die Prio aber so richtig in den Keller gegangen ist von dem Thema. Und dann habe ich teilweise so ein halbes, dreiviertel Jahr später jetzt nochmal wieder reingeguckt. Was läuft denn bei denen gerade so? Und habe gemerkt, so, oh.
Nicht viel.
Nicht, vor allem weniger als vorher zum Teil. Also wo du gemerkt hast, die haben vorher so richtig gepusht, weil Druck.
Ja.
Jetzt war vermeintlich der Druck raus, weil dann nichts passiert ist. Also von den Strafen oder öffentlich fertig gemacht werden.
Mhm.
Und dann haben viele es einfach wieder vom Tagesgeschäft mäßig vertreiben und verschieben lassen.
Ja.
Und dann merkst du halt, okay, dann war das Thema nie wirklich verstanden.
Ja, also, ja, ich finde, Barrierefreiheit ist sowieso so ein Thema, das meistens mehr so grassroot-mäßig in den Firmen läuft und selten von oben kommt. Also sozusagen
es braucht
mit voll,
die Anstrengung
voller,
dafür, genau.
Genau, also ich finde, wo man das wohlgemerkt hat, ist hier, als Satya Nadella bei Microsoft übernommen hat, der hat, glaube ich, einen behinderten Sohn oder sowas. Und auf einmal hat Microsoft echt ganz viel da in dem Bereich gemacht. Also irgendwie
also
bei Xbox-Controller und
ja.
In Windows irgendwie 1000 Sachen eingebaut, die es vorher nicht gab.
Also sagen wir es mal so, es wäre wünschenswert, wenn man das so einfach festlegen könnte.
Aha.
Ich weiß leider, ich darf natürlich keinen Namen nennen, aber ich weiß leider aus meiner persönlichen Erfahrung mit großen Unternehmen, dass das manchmal scheinbar so funktioniert.
Ja.
Wenn man ein bisschen genauer reinguckt, merkt man, oh, das war aber eigentlich überhaupt nicht der Grund dahinter. Das ist nur einer, der ganz gern PR-mäßig ausgeschlachtet wird.
Okay.
Also ich will das jetzt nicht auf Microsoft beziehen, sondern also nicht auf das spezielle Thema,
ja.
sondern ich habe das generell erlebt. Und ich habe genauso erlebt, dass einem die Leute, die einem manchmal mit am meisten in den Rücken fallen, dann genau solche Leute sind. Wie gesagt, wieder nicht auf diese Person und diese Firma bezogen, sondern auf dieses, da hat jemand ein Familienmitglied mit einer Behinderung, der würde doch jetzt groß für das Thema einstehen.
Mhm.
Nee. Also ich habe selbst Menschen mit Behinderung erlebt, die einem manchmal in den Rücken fallen, weil das sind manchmal Menschen, die sehr hoch aufgestiegen sind in die Ränge und die dann halt auch entsprechend viel an sich halten, um nur ja diesen Rang nicht mehr zu verlieren.
Ja.
Und dann nicht, so wie man hoffen würde, im Grunde den Weg ebnen würde für alle anderen, die da hinterherkommen, sondern die das dann oft leider nicht so doll machen. Also schön wäre es, wenn es immer so wäre, aber ist nicht die Tatsache. Nee, also was meine Erfahrung ist, ist, ich habe nach dem BFSG-Start drei Dinge gesehen. Ich habe Firmen gesehen, die weiterhin versucht haben, am besten gar nichts zu machen. Die haben schon vorher, waren die nicht zugänglich für das Thema und die sind jetzt immer noch nicht zugänglich. Und dadurch, dass die Marktüberwachung so lange nicht aktiv war, haben die sich da auch sehr bestätigt gefühlt. Mal gucken, wie es weitergeht mit diesen Firmen. Dann habe ich eben die Firma erlebt, die ja so total gesprintet sind auf den Stichtag hin und danach, als nichts passiert ist, jetzt langsam, jetzt versackt alles wieder und jetzt kommen die ganzen Barrieren wieder, weil halt auch die Teams zum Teil wieder verkleinert und die Budgets wieder abgezogen werden. Und also da merkt man halt, okay, da ist nichts nachhaltig aufgebaut worden. Also das sind keine nachhaltigen Strukturen und Prozesse gebaut worden, sondern das war halt so, wir machen mal Barrierefreiheitstest, jetzt arbeiten wir den ab auf den Stichtag hin und dann muss es das sein und natürlich jeder, der in Entwicklung arbeitet, weiß, wie das ist. Der nächste Sprint, die nächsten Bugs sind da. Mhm. Wenn das nicht strukturell irgendwie mit Quality Gates und dergleichen wieder abgefangen wird.
Ja.
Und dann gibt's aber auch die anderen Firmen, die zum Teil schon auch denselben Effekt erlebt haben, die aber dann gemerkt haben, okay, verflixt, so wollten wir das nicht. Und jetzt gehen wir das Thema doch mal strukturell an. Auch das gibt's. Also zum Glück, das ist die gute Nachricht. Ich sehe diese Unternehmen, ich freue mich über jedes, das ich davon irgendwie mitbekomme, egal ob das von uns betreut wird oder von anderen, Hauptsache die Firmen machen das. Und da merkt man aber, das sind oft auch Firmen, wo man dann wirklich in den Führungsetagen Leute hat, die halt endlich das Thema ernsthaft verstanden haben. Also die dann auch verstehen, okay, wir reden hier nicht über irgendein Feature für eine ganz kleine Zielgruppe, wie das leider oft geframed wird, sondern wir reden hier über ein Thema, das ist ein Qualitätsthema, das ist ein Anspruch. Wie wollen wir eigentlich mit unseren KundInnen umgehen? Das sind im Idealfall auch Firmen, die gehen nicht so ran, dass sie sagen, ja, hier Minimum Barrierefreiheit nur nach Gesetz und Compliance, sondern die wirklich sagen, okay, ich verstehe, ich will das Thema jetzt angehen, ich will es jetzt verifizieren, wie es für meinen KundInnen ist, nicht danach, wenn ich die schon verloren habe, im Prinzip hinterher heulen, warum die jetzt nicht mehr da sind. Also das ist dann die andere Richtung und ich hoffe, dass natürlich mehr noch diesen Weg gehen, weil dann bringt es halt wirklich was.
Ja, ja, die kennst du die Truppe um Inkluton rum, also die Inkluton-Truppe?
Ja.
Genau, die sieht man immer mal mit Vorträgen und die haben da auch einen ganz guten sozusagen so einen Case gemacht, warum sich's eben wirtschaftlich eben auch lohnt, weil man einfach mehr Anteile der Bevölkerung dann mit seinem Produkt mitnimmt. Fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das findet im Netz, aber ich glaube, das sind ja auch so.
Da gibt's einige Beiträge zu dem Thema. Also ich mache auch teilweise Vorträge und Workshops zu dem Thema. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Und das klingt vielleicht absurd angesichts dessen, wie viele Vorträge ich genau zu dem Thema mache und genau in die Kerbe rein mache. die Sache ist einfach die, wir haben halt oft mit Zuhörenden zu tun, die aber aus einem Bereich kommen, wo nur solche Sachen zählen. Also wenn ich einen reinen Finanzer vor mir habe, brauche ich dem leider oft nicht mit moralischen Themen zu kommen. Und der hat auch nicht die Geduld, mir zuzuhören, wenn ich versuche, ihm das Ganze zum Beispiel aus der UX-Perspektive klarzumachen. Der will seine Zahlen haben. Dann muss ich, also entweder ich sage, okay, dann ich versuche es trotzdem, dann hört er mir nicht zu. Oder ich belege ihm halt, und zum Glück gibt es ja auch da ganz viele Fakten, die man dann aufziehen kann, ich belege ihm das dann wirklich in der Form mit den Themen, die ihn interessieren. Ob ich das gut finde oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber Hauptsache, die Person bewegt sich und stoppt das Thema an der Stelle nicht.
Ja, es ist halt eine Facette mehr, das Ganze zu betrachten, ne? Und für der eine ist, oder die eine ist zugänglicher für die eine, für den einen Betrachtungswinkel, und genau, idealerweise sollte das natürlich irgendwie einfach sein, dass man es macht, weil es richtig ist, aber ja.
Ich versuche das dann aber auch zum Beispiel auch gegenüber solchen Finanzern, und wie gesagt, nicht alle sind so. Es gibt auch natürlich Leute in dem Bereich, die völlig auch für alle anderen Themen offen sind. Aber ich versuche auch da dann gern den Weg dahin zu leiten, dass ich sage, also eine der ersten Fragen, die ich dann oft kriege, ist so, ja, wie viele Leute mit der Behinderung gibt es denn überhaupt? Das ist so dieses rein mathematisch Denken mit so, okay, wie viel Prozent unserer Nutzergruppe sind, das rechnet sich das so nach Motto, was natürlich eigentlich ein ziemlich böses Denken ist. So, also nicht den Leuten unterstellt, aber das, da gehen wir in eine Richtung, die ich ein bisschen schwierig finde, gerade aus deutscher Sicht gesehen.
Ja.
Und ich versuche dann oft, das umzuframen. Also ich sage, Leute, Wie wollt ihr das denn berechnen? Also geht ihr jetzt davon aus, dass jede nutzende Person sich bei euch meldet, wenn sie unglücklich ist, weil was nicht funktioniert? Wir wissen doch aus der Forschung eindeutig, dass die Leute, vor allem im digitalen Bereich, gehen einfach zur Konkurrenz. Die sagen euch das nicht.
Ja.
Die Mühe machen die sich nicht. Warum auch? Es gibt ja so viel Konkurrenz. Die Konkurrenz ist ein Klick weiter. Also die sind dann einfach weg. Das heißt, ihr habt gar nicht gemerkt, wen das betrifft. Und wir wissen auch genauso, dass das halt eben die Gruppe betrifft, aber auch noch ganz viele anderen Gruppen. Also viele Themen der Barrierefreiheit wirken sich ja für ganz viele andere Gruppen auch aus. Beziehungsweise oft ist ja auch dieses Verständnis von, wer hat eine Behinderung, komplett einseitig bei den Leuten, weil sie haben oft, sie glauben, sie haben in ihrem Umfeld niemanden, der eine Behinderung hat, wo ich sage so.
Ja, jemand, der eine Brille trägt, hat doch schon im Grunde eine Behinderung, ne?
Beginnt da, aber das nehmen die Leute natürlich nicht so wahr. Aber ich sage also, zum einen beginnt Behinderung sehr viel früher, als viele denken. Also ab wann es als eine Behinderung gesehen wird. Zum anderen ist es aber auch so, wie sicher bist du, dass dir Leute aus deiner Verwandtschaft, Freundschaft, Bekanntschaft sagen, dass sie eine Behinderung haben, wenn sie diesen Mindset bei dir erleben, den du offensichtlich hast.
Ja, und dass auch du generell. Zählst, also
ob Leute das wert sind, sozusagen. Und ich nehme gerne das Beispiel, das ich hatte. Ich hatte mit Marketingleuten mich unterhalten. Da ging es darum, von wegen die Kontraste in ihrer Marketingbroschüre, in ihrer großen Referenzbroschüre, die Kontraste waren eindeutig nicht barrierefrei. Also wir hatten gelben Hintergrund mit weißer Schrift. Das ist für so ziemlich alle kaum lesbar.
Ja.
Die Marketingtruppe waren alles ganz junge, fitte Leute, die offensichtlich nicht mal Brille trugen, sonst noch was. Also alle so augenwahrscheinlich 120% noch. Und ich sagte so, ja, aber jetzt guckt doch mal bitte, schaut euch mal jetzt hier um. Denkt euch mal in einem typischen Messebesuch rein, wer entscheidet? Die Entscheidergruppe sind Leute 40 plus. Wie viele davon tragen eine Brille? Wie viele davon haben, jetzt auf Kontraste gesehen, nicht relevant, aber wie viele haben zum Beispiel ein Hörgerät schon in irgendeiner Weise, oft sehr dezent, weil es oft Leute sind, die gut verdienen und dann diese super modernen Dinger davon haben. Und ich kenne eben das konkrete Beispiel, ich sage so, Ich habe diese spezielle Ding hier, wo es ging mit diesem gelben Hintergrund, weißer Schrift. Ich hatte das einem Geschäftsführer des Unternehmens gezeigt. Eigentlich, weil ich ihm halt wirklich die Referenzen des Unternehmens zeigen wollte. Und er hat mir direkt zurückgemeldet und gesagt, kann ich nicht lesen.
Ja, super.
Und dann habe ich gesagt, so Leute, okay, ernsthaft, wollen wir jetzt also wegen sowas potenzielle Kunden hier vom Kopf stoßen? Weil ihr einfach sagt, das interessiert doch keinen, ist doch nur eine kleine irrelevante Zielgruppe. Ihr könnt froh sein, dass dieser Geschäftsführer mir das gesagt hat, weil da ein Vertrauensverhältnis besteht. 99% der anderen, die es nicht gesehen hätten, hätten es mir nicht gesagt. Und übrigens, wenn wir dieselbe Sache als Folie irgendwo eine PowerPoint, über einen Beamer leiten, dann würden im Raum wahrscheinlich alle es nicht lesen können in dieser Form.
Ja, oder du druckst es aus und hängst es an den Messestand und je nach Beleuchtung kannst du es dann auch nicht mehr lesen.
Richtig. Ja. Und das, ich versuche dann wirklich gerne halt diesen Blick zu weiten der Leute, zu sagen so, hey Leute, das Thema ist viel größer, als ihr glaubt. Also lasst uns das mal anders denken.
Mhm. Ja, und es gibt ja auch dann, ja klar. Ich wollte nur, weil du das vorhin sagtest, dass man sich vielleicht in einem Umfeld auch nicht outen möchte als jemand, der eine Behinderung hat. Also manchmal ist es auch so, das erlebe ich dann auch bei meinen Eltern, dass sie eben keine Behinderung zugeben möchten, weil sie sich eben irgendwie noch nicht als so alt fühlen möchten. Aber tatsächlich ist es halt so, ne? Also dass sie dann irgendwie versuchen, so lang wie möglich ohne Hörgerät klarzukommen, obwohl es eigentlich längst nötig wäre und so Dinge.
Ja, das ist ein ganz typisches Phänomen und ganz ehrlich, ich glaube, das können wir alle von uns auch sehen.
Mhm.
Man will ja nicht zugeben, dass man was nicht mehr kann, was man schon mal konnte.
Ja.
Und fühlt sich halt im ersten Moment auch nicht gut an, damit muss man erstmal zurechtkommen. Und es ist nun mal so, dass gesellschaftlich das Thema, also eine Behinderung zu haben, stigmatisiert ist.
Ja.
Das ist ein Riesenthema, an dem die Gesellschaft natürlich noch arbeiten muss, an dem wir alle selbst arbeiten können. Und man sieht das halt dann gerade in solchen Gesprächen mit Entscheidungsträgern oder auch einfach mit denen, auch mit Devs und mit Designleuten und so weiter. Man sieht das.
Mhm.
Das ist ganz tief drin. Aber spannenderweise habe ich auch den umgekehrten Weg gesehen. Ich mache super gern diese sogenannten Deep Dive Workshops. Das heißt, ich packe mir zum Beispiel eine Gruppe, also das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, war dann zum Beispiel eine Gruppe rund um ein Selbstbedienungsterminal.
Mhm.
Ich gesagt, packt mal alle in einen Kreis. Also schickt mir eure Leute, die aus dem Engineering kommen, also die Ingenieursleute, schickt mir die Designleute, die Texter, die Werkstatt, alle mitschicken. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben angefangen, dieses Gerät auseinanderzunehmen und über alles einfach völlig frei, bewusst, mal scheinbar unstrukturiert, also ich hatte natürlich eine Logik dahinter, aber scheinbar unstrukturiert drüber zu reden. Die Leute mal aus diesem Verteidigungsmodus rauszukriegen, wirklich mal so in so einen praktischen Modus zu bringen. Und dann einfach mal zu sagen, mit so hier diesen Knopf, könnt ihr den eigentlich, also wie gut gelingt es euch, den zu drücken? Dann stellt es sich in der Runde schon raus, den schon nicht alle drücken können, weil er einfach zu klein war und von der Form nicht passte. Dann irgendwann kam mir drauf, dass einer gesagt hat, ja, also sein Papa könnte den gar nicht drücken, weil der halt so zwei Finger hat, die schon zu leicht verkrümmt sind und steif sind, der würde da gar nicht mehr mit umgehen können. Und dann entwickelte sich so eine völlig natürliche Diskussion über das Thema.
Mhm.
Wo sehr schnell so die Leute mitgenommen haben. Genau, völlig entkrampft, wo die Leute gemerkt haben, mit so, selbst in der Gruppe selbst, nachdem, also das hat ein bisschen gebraucht, am ersten Tag war das noch nicht so, aber am zweiten, wir haben das 3 Tage gemacht, am zweiten Tag waren die Leute halt so in der Stimmung, dass es locker ist, dass sie sich auch trauten, das mal zu sagen, also auch mal selbst zuzugeben mit, oder anfangs sein, ich habe da eine Schwäche, was ja keine Schwäche ist, sondern einfach nur die menschliche Vielfalt ist.
Ja.
Ich kann da irgendwas nicht so, wie du das kannst, ich mache das anders. Hat sich auch immer gezeigt, jeder hat dann so Alternativlösungen, wie die mit Dingen umgehen. Und dann haben wir gemerkt, hey, wenn wir das jetzt lösen, über was habt ihr für Ideen, wie können wir das lösen? Gar nicht über Gesetze reden. Also wir haben ja die Gesetze bewusst beiseite geschoben, weil damit stoppt man so einen Prozess im ersten Moment auch. Ich habe die im Kopf. Also ich kenne schon die Normen und die Richtlinien, es reicht an der Stelle. Und dann haben wir wirklich gemerkt mit den Leuten, okay, wie gehen wir da jetzt rein? Wie können die jetzt hier eine also haut raus, haut eure spontanen Ideen raus, wie ihr diese Dinge, Sachen lösen wollt. Dann kamen natürlich Sachen ums Eck, wo ich innerlich schon leicht gecringed habe.
Ja.
Weil das so, nee, das nicht. Aber ich habe es trotzdem alles laufen lassen. Und dann haben wir in genau diesem lockeren Stil uns jeden dieser Vorschläge angeguckt und gemeinsam überlegt, woran der scheitern könnte und wo er gut ist.
Mhm.
Und am Ende waren die gemeinsam bei einer Lösung rausgekommen, wo die Feuer und Flamme für waren, die auch fachlich aus meiner Sicht wirklich gut war.
Mhm.
Und sie haben sie aber auf einem ganz anderen Niveau mitgetragen, weil sie gemerkt haben, wie viel Verbesserung, auch Qualität, einfach Ingenieursqualität da jetzt drin steht, dass das Gerät jetzt an der Stelle für alle Nutzenden und Welten besser ist und natürlich für Behinderung sowieso. Also das war ja das, ich habe darauf geachtet, dass diese Minimumanforderungen natürlich auf jeden Fall eingehalten werden. Aber wir haben halt gemerkt, irgendwann hatten wir die Leute auch im Ehrgeiz gepackt, mit so, hey, ja, man muss alles reindenken, das muss auch umsetzbar sein, das muss wartbar sein, es darf finanziell nicht durch die Decke gehen. Wir hatten jemanden aus dem Finanzbereich da, der hat aufgepasst, dass das nicht passiert.
Ja.
Aber das ist eine ganz andere Art heranzugehen.
Mhm.
Da wird dann kein Piep mehr über Marktüberwachung und Gesetz und Stichtag gesprochen, sondern man merkt einfach verflixt, wir haben da ehrlich gesagt ein Qualitätsthema. Unser Produkt ist an der Stelle qualitativ schlecht und wir waren es uns die ganze Zeit gar nicht bewusst.
Ja.
Und wir waren uns gar nicht bewusst, wie viele Leute das betrifft. Hätten die das nur aus diesem wie viele Prozent haben dir die Behinderung gesehen, wären die gar nie in diesen Denkmodus reingekommen. Und das ist das, was ich so gerne versuche, bei Unternehmen herauszukitzeln, zu sagen, Leute, wir reden hier über ein Qualitätsthema. Es ist am Ende eine Frage der Qualität. Ihr habt doch einen Anspruch, eine Leistung oder ein Produkt anzubieten, das für eure Nutzer bestmöglich funktioniert.
Ja.
Und natürlich, ja, es muss wartbar, es muss nachhaltig, es muss voll bezahlbar sein. Alles klar, wir sind alle lang genug in der Branche, um zu wissen, dass man das mitdenken muss. Aber lass uns drüber reden. Und das hat auf eine Art und Weise, wo man die Leute richtig mitnimmt. Und dann kriegst du auch Leute aus Management dazu, dass die das Thema unterstützen, dass wir nicht mehr Grassroots brauchen, sondern dass es von oben kommt. Ich finde es wunderbar, wenn ich Leute aus Management dazu kriege, dass die da mit in diesen Runden sind.
Ja, das
schafft
ist natürlich
man oft
super.
Nicht in der ersten Runde.
Ja.
Manchmal waren die dann am Tag 3 plötzlich dabei, weil die aus einer anderen Runde irgendwie scheinbar losgelaufen sind und gesagt haben, ey, du musst unbedingt mit rein, das ist Thema.
Und ja, super.
Haben wir die halt versucht, dann auch im Nachgang reinzuziehen und das klappt auch teilweise ganz gut.
Mhm. Ja, sehr cool. Hört sich gut an. Macht bestimmt mega Spaß. Also
ja, ich würde es gern viel öfter so machen. Als ich kenne auch die klassische Variante und die muss ich oft genug machen, aber die Variante macht halt so viel mehr Freude.
Ist ja.
So. Bringt am Ende einfach auch mehr.
Genau, jetzt hatten wir ja gerade, hast du zwar gerade gesagt, die Marktüberwachung, die spielt dann in so einem Fall keine Rolle. Mega gut, genau, dennoch brauchen wir sie, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und wir haben auch gesagt vorhin, dass nach dem Stichtag hast du ja dann irgendwie das Verhalten der verschiedenen Unternehmen auch so so ein bisschen beobachtet und nachdem dann nach dem Stichtag nichts passiert ist, haben sich halt viele wieder hingelegt und nichts mehr gemacht. Und vielleicht können wir kurz mal darüber sprechen, woran das liegt. Also diese Marktüberwachungsstelle, die gab's damals, glaube ich, noch nicht, ne? Und aber so vom Design her sollte die anders, glaube ich, als bei der DSGVO, wo man, glaube ich, Datenschutzbeauftragte pro Bundesland hat, sollte die eine zentrale Stelle für ganz Deutschland sein, ne? An die man sich wenden kann oder die eben auch, wie der Name schon sagt, so ein bisschen in Eigeninitiative guckt und überwacht.
Genau, das war der Gedankengang, der ist aus meiner Sicht auch absolut sinnvoll. Das ist in sehr vielen, ich weiß nicht in allen, aber in sehr vielen anderen Ländern auch so.
Mhm.
Es wird schon manchmal noch unterschieden. Also in einigen Ländern ist es so, dass zum Beispiel das Thema Telekommunikationsdienste dann nochmal schon separiert ist davon oder audiovisuelle, dass die auch separiert werden oder die Banken. Aber hier bei uns ist es jetzt grundsätzlich erstmal so, dass die Marktüberwachung fürs BfSG zuständig ist. Für die anderen Sachen, Telekommunikationsdienste, ist es auch in Deutschland so, dass es eigentlich nicht die Marktüberwachung ist, aber im Zweifel verschieben die Behörden sich das dann schon weiter, wenn es notwendig wäre, also damit es da landet, wo es hin soll. Und wir müssen sagen, dass sich da an der Stelle hat sich Deutschland nicht mit Ruhm bekleckert letztes Jahr, während zum Beispiel die österreichische Marktüberwachung da schon monatelang vor dem Stichtag aktiv in der Öffentlichkeit agiert, Unternehmen also informiert und hat und auch auf verschiedenen Veranstaltungen war, also im Grunde das getan hat, was man von ihr erwarten würde, ging das in Deutschland nicht. Jetzt zeige ich nicht mit dem Finger auf die Marktüberwachungsleute, die können da gar nichts für, sondern es war leider an der Stelle die Politik, denn die Bundesländer, wir haben ja Föderalismus, die Bundesländer mussten dem ja zustimmen, dass eine zentrale Stelle geht.
Ja.
Da geht es immer um Geld am Ende, also in welcher Form zahlen die das zusammen, dass das Ganze auch läuft. Das heißt, als der Stichtag kam, war in Deutschland schlicht einfach, waren noch nicht alle Unterschriften unter diesem Vertrag. So peinlich es auch ist.
Ja, das habe ich ja gesehen, dass du das so ein bisschen getrackt hast über die Monate hinweg, wo das dann endlich, in welchem Bundesland das dann endlich auch abgesegnet war und wer noch
genau,
fehlt.
Genau, ich dachte mir damals, Öffentlichkeit tut zum Thema gut, um auch ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja.
Das also unabgesprochen haben sich das so eine bekannte deutsche Kanzlei und ich in gewisser Hinsicht geteilt. Die haben auch immer wieder mal geguckt, ich auch. Und wir haben jeweils unsere Übersichten aktualisiert und dann anderen darüber informiert. Also es war ganz lustig, es war überhaupt nicht abgesprochen. Also ich habe mit denen dann nicht zusammengearbeitet, aber es war klar, wir haben denselben Versuch, wir wollen darüber informieren. Und im Prinzip bin ich damals immer wieder in verschiedenen Bundesländern reingegangen, habe mich wirklich durch diese ganzen Sitzungsberichte durchgewühlt. Es war ja nicht gerade so, dass man es einfach zugänglich war.
Ja. Und hab da geguckt, machen da keine Pressemitteilung.
Nein, natürlich nicht. Und da hatten wir halt dann einfach gesehen, es waren dann irgendwie noch ein paar wenige offen. Und dann gingen die aber in die politische Sommerpause. Da war halt klar, okay, so viel zu dem Thema, der Stichtag wird ohne zentrale Marktüberwachung laufen. Und das bedeutete für die Marktüberwachung umgekehrt auch, also die Zentrale, dass sie, die hätten schon gerne viel früher rekrutiert und alles, aber sie durften sich ja offiziell noch nicht gründen. Also die waren in so einem ganz komischen Schwebezustand mit, sie haben natürlich versucht, schon Dinge zu organisieren, aber so richtig ging es noch nicht. Die waren noch woanders untersortiert. Rein rechtlich wären dann tatsächlich zum Stichtag die einzelnen Bundeslandsmarktüberwachung zuständig gewesen, aber es war klar, da passiert nichts, weil die wissen ja alle, dass die Zentrale
kommen soll. Lohnt sich ja nicht, ne? Ja.
Nein, da fängt, also rein rechtlich war es, also aus Sicht von Rechtsanwälten war schon relevant. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann ungeregelt ist, aber in der Realität weiß man halt, ja, okay. Und ich glaube, im September kam dann endlich, letzten Jahres kam endlich die Meldung mit, okay, jetzt haben sie echt alle endlich unterschrieben, jetzt darf die Marktüberwachung. Was ja auch nicht heißt, dass die dann einfach sagt, so, zack, schalte um und jetzt legen wir los. Ja. Nee, das ist eine völlig neue Behörde. Ne? Ja. Die mussten diese Behörde ja komplett neu aufbauen. Das heißt, die haben im Prinzip erstmal die Grundlagen geschaffen, wie eine Behörde überhaupt funktioniert, dafür die Leute rekrutiert. Und dann haben sie angefangen, die ersten Stellenbewerbungen so richtig zu machen mit, okay, jetzt holen wir uns die Leute rein. Und da gab es dann auch tatsächlich teilweise ziemlichen Unmut in auch der Barrierefreiheit oder Szene beziehungsweise unter Menschen mit Behinderung, als die dieses Bewerbungsthema mitbekommen haben. Mhm. Weil die Stellenausschreibung waren ja öffentlich einsehbar. Und da hat man dann recht schnell etwas gemerkt. Also ich gebe jetzt zusammengefasst wieder, was ich von verschiedenen Stimmen gehört habe. Was die Leute eigentlich sich erhofft hatten, war, dass da jetzt Fachexperten für digitale Barrierefreiheit in irgendeiner Weise reinkommen. Idealerweise, weil es ja von der Behörde ist, Mensch mit Behinderung selbst. Ja. Das wäre natürlich aus vielerlei Hinsicht spannend gewesen.
Ja.
Also natürlich ExpertInnen, das ist klar. Also du kannst nicht für sowas jemand nur, weil er eine Behinderung hat, da reinpacken, sondern die Person muss sich mit dem Thema ja auskennen. Aber es wäre natürlich ein idealer Zeitpunkt gewesen, um Menschen mit Behinderung, die gleichzeitig Fachexperten sind, da reinzubringen. Ich weiß, es gab auch Bewerbungen dafür von einigen Leuten, wo ich gesagt hätte, das hätten die ganz gut hinbekommen. Aber das Problem ist schon, die Stellenausschreibung selbst haben bei vielen Leuten viele Fragezeichen hinterlassen, weil da relativ schnell klar wurde, da werden eigentlich Leute gesucht, die vor allem Verwaltungsmenschen sind. Und Wissen zur digitalen Barrierefreiheit ist nice to have.
Ja, gut.
Also völlig andere Denkweise, die da drin steckt.
Ja, ja,
und man merkt immer, Verwaltungssicht.
Ja, ja.
Genau.
Ja, ist schlimm, ja. Genau. Also, ja. Aber daher kommt das.
Es hat zu Recht, aus meiner Sicht, zu Irritationen geführt, wo die Leute sagten, das verstehen wir nicht.
Ja.
Das hätte man auch kommunizieren können, aus meiner Sicht. Warum der Gedanke so ist und was man tun möchte, um trotzdem die Qualität in Bezug auf Barrierefreiheit herzustellen.
Ja.
Also es ist ja nicht unmöglich, sowas. Also man kann auch sagen, okay, wir suchen vor allem Verwaltungsleute und wir kaufen uns das Wissen zum Beispiel auf andere Art und Weise ein. Das wäre ja auch durchaus legitim gewesen. Aber diese Kommunikation hat, soweit ich es gehört habe, halt so gut wie gar nicht stattgefunden. Und das hat natürlich unter Menschen mit Behinderung auch in den Verbänden teilweise für große Irritationen gesorgt.
Ja.
Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen ist. Also ich kann nicht einschätzen, wer bei der Marktüberwachung gearbeitet. Vielleicht sind da jetzt ganz viele tolle Leute, die doch ganz viel über Barrierefreiheitswissen haben. Ich würde es mir ehrlich gesagt sehr wünschen, umso schlagkräftiger würde sie agieren können. Aber ich sehe da schon, das ist meine persönliche Meinung, ich sehe da jetzt schon auch so einen gewissen Auftrag an die Marktüberwachung, da Vertrauen herzustellen, dass jetzt leider durch diese ganzen Verzögerungen und auch durch diese Art, wie da rekrutiert wurde, gegenüber Menschen mit Behinderung und den Verbänden, also auch Vertrauen wurde einfach verloren an der Stelle. Und ich habe von einigen Menschen mit Behinderung gehört, ich glaube, das zahlt sich gar nicht aus, dass ich da was hinmelde, weil wenn die das eh nur so als Verwaltungsding abarbeiten und gar nicht wissen, was Barrierefreiheit ist, wie wollen die das denn dann richtig einschätzen, wenn auf der anderen Seite ja große Firmen mit großen Anwaltskanzleien einem sind, die werden das dann schon so hinreden, dass sie immer locker rauskommen aus allem.
Ja. Ja.
Also nach dem Motto, da fehlt doch die Fachexpertise, um gegenhalten zu können. Ich will das der Marktüberwachung nicht unterstellen, dass ihnen diese Expertise fällt. Gar nicht. Kann ich gar nicht einschätzen, weil ich bin ja nicht drin. Ich weiß nicht, wer da arbeitet.
Ja. Aber es macht so ein bisschen den, also das, was man so irgendwie mitbekommt, macht diesen Anschein. Ne? So.
Das ist zumindest das, was mir signalisiert wurde von mehreren Menschen mit Behinderung. Und ich find's schade, weil es ist ja dieses Gesetz, ist ja ein sehr wichtiges Gesetz. Wir brauchen solche Gesetze, damit strukturelle Änderungen gibt. Wenn die Gesetzgebung nicht da sind, wird es umso schwieriger. Und das heißt, eine schlagkräftige, fähige Marktüberwachung, die aber ja auch nicht nur alleine agieren kann, die braucht ja schon auch, dass Menschen mit Behinderung auch Vertrauen haben und dazu arbeiten.
Ja.
Oder im Idealfall wäre das halt die tolle Kombi. Ich würde halt hoffen, dass da ein Aufeinanderzugehen mehr stattfindet und dass da ein Vertrauen aufgebaut wird, zu Recht, damit das Ganze dann so funktioniert, wie das Gesetz eigentlich funktionieren sollte, dass es halt die Barrierefreiheit wirklich hergestellt wird für Menschen mit Behinderung, das Vertrauen da ist.
Ja.
Wir haben das Thema im öffentlichen Dienst gesehen, da gibt es ja schon sehr viel länger Regelungen zur digitalen Barrierefreiheit. Und da haben viele Menschen mit Behinderung mir gesagt, ja, wir haben versucht, da so Eingaben zu machen. Das ist halt alles versandet im Prinzip. Zahlt sich gar nicht aus.
Ja.
Und das ist natürlich ein ausgesprochen trauriges Urteil, nachvollziehbar aus meiner Sicht.
Ja.
Aber sehr traurig. Und ich hoffe, dass uns das beim BFSG nicht genauso blüht. Zumindest aus Sicht jetzt derjenigen, für die das eigentlich ja da ist, das ganze Thema.
Ja. Ich glaube, Behördenwebseiten müssen seit 2004 oder 2006 oder so barrierefrei sein.
Nagel mich nicht am Sonntag so, um die Uhrzeit auf Zahlen fest, aber schon sehr, also sie müssen schon sehr lange barrierefrei sein, ja.
Ja, ja, genau. Ich weiß, dass ich habe schon damals, also es muss irgendwie 2000, also in der Kante gewesen sein, habe ich schon Frontend für Government-Seiten gebaut und da war das eben wichtig, ja.
Also ich bastel immer diese schönen Folien, wo man diese Übersicht mit den Jahren sieht. Und ich bastel sie deswegen, weil mein Gehirn Zahlen gerne dreht. Deswegen werde ich jetzt einen Teufel tun, hier Zahlen zu nennen, weil ich verdrehe die garantiert.
Genau, aber ich hatte auch letztens gelesen, dass das bis heute so ist, dass die nicht 100% barrierefrei sind. Also,
Also da wir wissen, dass auch im Bereich der öffentlichen Angebote die Barrierefreiheit schon lange sein muss und leider es nicht ansatzweise so weit erreicht wird. Wobei wir hier ja noch nicht mehr irgendwie von der Fragestellung reden, reden wir von 100% Barrierefreiheit, also nach diesen Minimumanforderungen, sondern dass wir einfach sagen, so eigentlich müsste natürlich die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist das, was hier leider in manchen Bereichen noch deutlichst fehlt, vorsichtig formuliert.
Ja.
Aber auch da wissen wir, das passiert ja nicht, weil Leute jetzt irgendwie versuchen, absichtlich gemein zu sein. Da gibt's strukturelle Gründe, also ich halte nichts davon, auf Einzelpersonen mit dem Finger zu zeigen. Das sind schon strukturelle Themen, die in unserer Gesellschaft drin sind. Umso wichtiger ist es mir zu sagen, wir müssen das Thema reinbringen. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt hier auch im Working Draft Thema ist, dass es weiter reinkommt. Und wenn wir es, wie gesagt, rein wieder aus der Wirtschaftssicht sehen, dass in diesen Firmen, um die es geht, und auch in denen, die nicht von dem Gesetz betroffen sind, einfach klar wird, Leute, wir haben hier neben dem moralischen Thema, wir haben ja vor allem auch ein Wirtschaftsthema, ein Qualitätsthema. Das ist für mich etwas, wo ich mit sehr viel Herzblut hinterher bin und immer wieder die Beweisführung auch antrete. Wenn wir jetzt auf die Marktüberwachung gucken, und die Marktüberwachung geht zumindest, gehe ich davon aus, dass es so rangehen wird, die wird natürlich rein normativ denken, weil die muss das im Zweifelsfall von einem Gericht dann ja auch belegen können und nachweisen können. Also muss es sich an diese europäischen Normen und dergleichen halten. Und das ist okay. Also das sollen sie bitte auch gerne tun.
Ja.
Also ich habe jetzt die ganze Zeit erwähnt, dass Menschen mit Behinderungen das da melden können. Der zweite Part ist, die Marktüberwachung hat ja einen aktiven Überwachungsauftrag. Das heißt, die müssen selbst losgehen, werden sie auch tun und tun sie auch, um zu überwachen. Und sie haben das relativ klar jetzt, also seit letzter Woche oder so gibt es die neue Webseite der Marktüberwachung. Die haben dort jetzt im Grunde veröffentlicht, was so ihre Herangehensweise an die ganze Thematik ist. Und sie haben natürlich gesagt, also abgesehen von den Meldungen, die eingehen, werden sie natürlich auch selbst proaktiv prüfen. Und sie legen da jetzt natürlich dann erstmal den Wert darauf, die Dinge zu prüfen von Firmen, die sehr viel Einfluss haben. Also ich sag's mal im übertragenen Sinn, das kleine Unternehmen mit 15 Leuten ums Eck, das von mir aus seine 4 Millionen Umsatz macht, super. Die werden aber wahrscheinlich nicht als erstes im Blick der Marktüberwachung sein, sondern
so die Low-Hanging Fruits, wo werden die meisten?
Gucken sich die Großen erstmal an, natürlich. Ja. Beziehungsweise nicht immer die Großen. Es gibt natürlich auch Bereiche, da gibt's gar nicht so große Firmen, aber das sind dann Produkte, die sehr viel Einfluss haben.
Oder Monopolisten irgendwie.
Genau, sind, also ne? Bereiche, in denen vielleicht eben gar nicht die Konzerne sitzen, sondern Bereiche, in denen dann vielleicht lauter kleinere Firmen, so Mittelständler und dergleichen sitzen, die aber, ich sag mal ein Beispiel, die Ticketautomaten für die Bahn machen oder für den öffentlichen Verkehr, ja, oder die Geldautomaten machen oder was auch immer. Also Sachen, die halt auch sich in den Alltag aktiv auswirken.
Ja, oder Ticketverkauf vielleicht für Konzerte oder sowas, ne? Da gibt's ja irgendwie.
Ja, da muss man natürlich mal aufpassen, was fällt unter das BWSG und was nicht. Aber das muss man dann immer nochmal genau abwägen. Und was die sich natürlich anschauen, ist ja halt, zum Beispiel, wenn es halt um dieses Thema mit den E-Readern zum Beispiel geht. Wenn das ein großer Einfluss ist, ist die Chance groß, dass sie es angucken.
Ja.
Da zahlt sich der Blick mal über die Grenze aus. Ich habe schon lange abonniert von der, ich glaube, niederländischen Marktüberwachung den Newsletter.
Mhm.
Ich lasse mir den immer schön übersetzen, weil mein Niederländisch existiert nicht.
Ja, 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 genau.
Und die sind ziemlich proaktiv insgesamt in der Kommunikation schon lange. Und ich hoffe, ich verwechsel gerade die Marktüberwachung nicht, aber ich glaube, es waren die Niederländer. Die sind wirklich hergegangen und haben recht früh gesagt, das Erste, was wir uns angucken, ist der elektronische Geschäftsverkehr. Was naheliegend ist, weil das ist ja ein super wichtiges Thema, also Online-Shops und dergleichen. Und dann sind die aber auch hergegangen, und das fand ich überraschend, aber nicht schlecht. Die haben auch gesagt, und diese Firmen hier gucken wir uns jetzt an. Also die haben die Firmen benannt, konkret.
Mhm.
Und man so, huch, da wird jetzt aber in manchen Managementabteilungen gerade richtig die Panik ausbrechen,
ja,
dass sie nicht nur es tun, sondern dass es sogar öffentlich benannt wurde. Weil das ist, dann sind wir wieder bei diesem Thema mit der öffentlichen Aufmerksamkeit. Fand ich sehr spannend. Ich glaube, das wird, ist nur eine Vermutung. Ich glaube nicht, dass sowas in Deutschland geht, weil ich glaube, wir sind da ja im Verwaltungsrecht auch, also in diesem, da ist ja ein Verfahren und da gibt es einen gewissen Schutz dann auch. Also ich glaube, zeige ich jetzt als völlige Rechtsleine an der Stelle, ich glaube nicht, dass so eine öffentliche Benennung mit die Firmen gucken uns an, auch in Deutschland möglich wäre, zumindest nicht aus Sicht der Behörde selbst. Aber dass die in den Niederlanden das machen, dachte ich so, huch,
ja,
spannend.
Ja, dann wird das Ganze ein bisschen konkreter auch, ne? Also dann ist es nicht nur, also ja.
Genau, aber das fand ich schon sehr, sehr interessant. Dass man so, oh ja, sieh an. Mhm. Und das war, da waren wirklich große Namen bei. Wir haben alle sehr interessiert zugeguckt und gesagt, so, mal schauen, wie es da weitergeht.
Ja.
Mal gucken auch, was in Deutschland passiert. Aber ich gehe halt nach dem bisschen, was ich über das deutsche Gesetz für sowas weiß, aus, dass es uns nicht in dieser öffentlichen Form passieren wird.
Ja. Genau, aber dennoch würde man das ja mitbekommen, wenn da irgendwelche Fazits gezogen würden aus deren Beobachtung, denke ich, oder?
Ja, also ich glaube, was eher ist, das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Ich vermute, es wird ein bisschen was Ähnliches passieren wie das, was wir aus dem öffentlichen Bereich kennen, dass sie dann halt zum Jahresende oder so immer so einen Überblick geben werden nach Motto, letztes Jahr haben wir uns in der Branche so und so viel angeguckt und da so und so viel und so viele Verfahren haben wir eingeleitet. Mhm. Also ein bisschen anonymisierter, aber trotzdem mit einem Statement. Ich würde vermuten, dass sie, oder ich hoffe es so ein bisschen, dass sie vielleicht ein Statement rausgeben nach Motto, so als nächstes gucken wir uns die Branche X an.
Mhm.
Das könnte auch durchaus hilfreich sein, dass die Branche X dann diejenigen, die vielleicht dann noch nicht genug tun, jetzt dann vielleicht doch merken, huch, jetzt sollten wir aber jetzt mal was schleunigst loslegen.
Ja. Mal gucken. Ja, aber es ist schon schade, also wenn man keinen Namen nennt. Also ich meine, es ist so, es ist zwar sehr nett, aber irgendwie dieser Aspekt, dass es dann auch irgendwie das, also dann am Image kratzt und so, das hat man natürlich so ein bisschen weniger, wenn man das alles so irgendwie macht, ne?
Ich glaube, da an der Stelle ist die Aufgabe tatsächlich dann bei den Verbänden.
Mhm. Ja.
Also wenn ein großer Verband, also der da berechtigt ist, nach dem Gesetz hergeht und sagt, wir gucken uns jetzt da mal welche an und wir machen das öffentlich. Ich glaube, wenn die das auf die richtige Art und Weise machen, ist das möglich und dann können sie damit natürlich Signalwirkung schaffen.
Mhm.
Sie müssen ja noch nicht mehr zwingenderweise hergehen und auf die zeigen, die es vergeigen, falls das rechtlich irgendwie schwierig wäre, sondern sie könnten, es würde ja auch schon reichen zu sagen, wir haben hier Top 10 gemacht von die es richtig gut hinkriegen.
Ja.
Weil die nicht benannt sind, sind dann logischerweise im Hintertreffen und da sind sie ungern.
Mhm.
Also,
ja, das wünsche ich mir übrigens sowieso öfters. Also, dass man auch quasi mal so ein bisschen mehr kundtut, welche Firmen, welche Firmen Dinge eben gut machen in dem Bereich. Also das fände ich, glaube ich, auch so als Motivation eine tolle Sache.
Was ich persönlich da mir ein bisschen hoffen würde, ist, wenn sowas gemacht wird, was ich sehr oft erlebe, also jetzt nicht speziell auf Bayerfahrt bezogen, sondern generell, ich erlebe dann oft, wenn dann irgendwie so eine Top-10-Liste gemacht wird von hier, da sind welche, die was gut machen, dann gibt's gleichzeitig ganz gerne einen Backlash im Sinne von, jetzt suchen wir bei den 10 aber ganz absichtlich alles, was wir noch finden, was wir schlecht machen können.
Mhm. Ja.
Und das kann man tun, finde ich aber nicht hilfreich, weil das damit vergisst man, wie komplex das Thema oft ist.
Ja.
Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ein kleiner Webshop, der irgendwie 4 Produkte hat, abgesehen davon, ob der dann überhaupt unter das BFSG fällt oder nicht, da gibt es natürlich so Grenzen, was die dann Umsatz und Mitarbeitern haben müssen. Aber angenommen, einer, der hat ein kleines Unternehmen, das gerade so unter das BFSG reinrutscht, die können oft ihre Sache relativ schnell barrierefrei machen oder herrichten, weil es in der Komplexität oft sehr einfache Projekte sind.
Ja.
Wenn ich jetzt das Ganze mal auf der Konzernebene denke, und das tun viele halt nicht, weil sie einfach nicht wissen, wie Konzerne arbeiten.
Ja.
Das sind oft Webshops, da ist jeder zweite View ein völlig anderes Tool im Hintergrund. Da liegen Datenbanken über die ganze Welt verstreut. Da sind oft 10, 15 verschiedene Entwicklungsteams an einem Bereich dran.
Und Redaktionsteams also, auch.
Genau, das sowieso ja. Und Design alles. Und natürlich hat ein Konzern finanziell wieder andere Möglichkeiten. Also es ist schon ein gewisser Ausgleich da, aber der Komplexitätsfaktor ist halt um Welten höher. Das heißt, wenn ich da so eine Oberfläche sehe und die ist weitgehend barrierefrei, wo ich sage so, hey, ja, da gibt's noch ein paar Dinge, die jetzt nicht so richtig elegant laufen, aber es ist die Zugänglichkeit ist hergestellt, wenn man so wie man es gerne formuliert, dann wertschätze ich das sehr als jemand, der aus der Branche kommt, weil ich einfach weiß, was für ein unglaublicher Aufwand da dahinter ist. Und wenn ich ein Jahr später wieder reingucke und merke, hey, die haben das immer noch halbwegs auf dem Niveau, dann wertschätze ich das noch mal mehr, weil ich weiß, wie herausfordernd es ist, dieses Thema eben wirklich sauber in den Prozessen zu verankern, dass es auch auf dem Niveau bleibt.
Ja, und das halt zeigt, dass sie das geschafft haben.
Und das wird aber manchmal bei solchen Top-Listen, wenn die dann angegangen werden mit, aber hier, ich habe hier auf der Unterseite X aber den kleinen Fehler gefunden. Da wird das oft übersehen. Das heißt nicht, dass der kleine Fehler auf der Unterseite behoben werden soll, aber ja.
Genau. Das ist so wie hier Picture Element und Art Direction. Das kann man mal auf seiner privaten Homepage irgendwie machen, da die ganze Arbeit reinstecken in, wenn Mobile, dann der Ausschnitt und Desktop der Ausschnitt und dann mache ich noch verschiedene, ja, in der Praxis, also wenn man Content raushaut ohne Ende, das ist einfach nicht mehr zu machen dann, ne? Also.
Ja, ich glaube, es ist eine Frage der, also jetzt nicht speziell auf dieses Beispiel gesehen, aber grundsätzlich. Um ein Beispiel zu nehmen, ich kann natürlich hergehen und kann von einem Redaktionsteam verlangen, wenn die jetzt zum Beispiel einen Webshop hatten, wo sie bisher die Produktbilder nicht mit Alternativtexten ordentlich versehen haben, kann ich sagen, macht es ordentlich. Sind das 150 Produkte, ist das mit ein bisschen Aufwand vernünftig zu machen, kein Problem. Reden wir von 150.000 Produkten, sind wir in einer völlig anderen Schiene drin. Und dass dann über andere Lösungswege nachgedacht werden muss, weil man es einfach rein personell unrealistisch schon schaffen kann. Ja. Und dass dann möglicherweise manch Alternativtext nicht die Schöpfung der Krone ist, die da rauskommt und nicht perfekt ist. Ja, also.
Ja, genau.
Aber man muss halt abwägen. Natürlich, das Ziel muss trotzdem erreicht werden. Keine Frage. Also, die Barrierefreiheit muss da sein. Aber man sollte schon immer so ein bisschen mitbedenken, was für ein Komplexitätsumfeld steht man da realistisch.
Ja, absolut.
Aber deswegen, also 100% Barrierefreiheit erreicht man nicht. Das ist so ein schöner Spruch, den es gibt. Ich sage ihn manchmal, wie jetzt gerade selbst auch. Ich glaube, das kann auch gar nicht das Ansinnen sein. Was aber das Ansinnen sein kann, ist zu sagen, wir wollen da diesen Weg, das ist ein Weg, also man muss da dauerhaft weitermachen. Wir schlagen den ernsthaft ein. Wir versuchen da ständig besser zu werden an der Stelle. Und wir versuchen natürlich alles, was Vollblockaden sind und so schnellstmöglich loszuwerden. Und wenn es dann halt irgendwo noch hapert an der Qualität, versuchen wir das Stück für Stück einfach bessere Wege zu finden dafür. Mhm.
Ja.
Idealerweise mit Menschen mit Behinderung, die einem dann auch ein Feedback geben können. Und auch mit dem Spannungsfeld, dass sich manchmal die Anforderungen von Menschen mit verschiedenen Behinderungen durchaus auch mal widersprechen können für dieselbe Sache.
Ja.
Das ist spannend. Und dann muss man halt die Leute an den Tisch setzen und gemeinsam drüber kommunizieren und versuchen, gute Kompromisse zu finden. Da lässt sich immer was finden. Man muss es nur ernsthaft wollen. Also da kommt man schon durch. Und das ist das Thema mit der Komplexität. ich finde es ein tolles Thema. Also das soll nicht abschrecken, ganz im Gegenteil. Wir merken halt immer, wenn es richtig gut gemacht ist und wenn es vor allem auf Dauer gemacht wird, es steigt immer die Qualität der Produkte und der Dienstleistungen, die damit einhergehen, weil sich oft dann die Teams plötzlich mit ihrem eigenen Produkt und ihrer Dienstleistung auf eine Art und Weise beschäftigen, so tief waren die noch nie vorher drin in ihrem Denken. Und dann merken wir häufig so, dann fällt dann oft so links und rechts noch andere Dinge auf, die kommen gar nicht aus der Barrierefreiheit, aber dann merken die so, oh Gott, wenn ich das jetzt mal mitdenke, das haben wir vergessen. Verflixt, das betrifft ja alle unsere Kunden. Ha, wären wir nie drauf gekommen und dann geht so eine Maschinerie los und am Ende haben wir ein viel besseres Angebot, als wir es vorher hatten.
Ja.
Und damit gewinnt man natürlich Kundenvertrauen, damit gewinnt man Märkte. Also
ja,
das macht schon Sinn alles.
Ja, nee, total. Ach ja, so gute UX ist schon was Tolles. Also das ist schon schön, wenn man sowas in der virtuellen Hand hält. So.
Genau das.
Genau, aber das heißt, also BFSG ist da, es ist gerade ein bisschen ruhig, einfach weil die Marktüberwachungsstelle eben so einfach so ein bisschen die Gründung sich gezogen hat und jetzt arbeitet die aber und
genau, sie ist jetzt da, sie fängt jetzt an zu kommunizieren. Also wir haben das letzte Stand jetzt irgendwie vor ein paar Wochen sprachen sie noch von 500 Meldungen. Jetzt letzte, was so Zeitungen ging, waren jetzt 700 Meldungen, die sie gerade bearbeiten.
Ja.
Und sie haben halt gesagt, sie starten jetzt auch die aktive, also proaktive Überwachung.
Ja.
Von daher, ich denke, wir werden da jetzt in Zukunft einiges auch von der deutschen Marktüberwachung hören und mit Aufmerksamkeit zuhören und gucken, was da so kommt.
Ja. Genau, das heißt also, dass...
Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie Ihre Arbeit gut machen. Also ich freue mich ja drauf, dass Sie jetzt da sind. Sie sind heiß erwartet.
Ja, von vielen, genau. Also die bringen da einfach wieder jetzt den Schwung hoffentlich rein. Und genau, wenn wir uns nochmal in einem Jahr zusammen telefonieren würden, um dann wiederum zurückzuschauen auf das letzte Jahr, dann hoffe ich mal, dass die ein bisschen stärker in Erscheinung getreten sind.
Bin sehr gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, oder es ist mein persönlicher Wunsch, ich würde mir wünschen, dass sie wirklich die Kommunikation suchen,
sowohl zum
Menschen
super.
Mit Behinderung, und zwar auch nicht nur die einseitige Kommunikation, sondern wirklich den Austausch.
Mhm. Aber auch die Kommunikation generell, also einfach.
Genau, zu den Unternehmen, auch zu der Barrierefreiheitsbranche, zu den ExpertInnen, dass da einfach ein Fachaustausch in alle Richtungen stattfindet und natürlich auch ein sozialer Austausch mit den VerbraucherInnen selbst, um die es geht. Ich glaube, dann kann es gut werden. Sagen wir es mal so.
Ja. Genau, und vielleicht mache ich noch hier, also du darfst gleich auf jeden Fall auch noch irgendwelche Shameless Plugs pluggen, wenn du möchtest, also wenn dir da was einfällt. Ich bin heute Morgen, also du hast ja gerade schon gesagt, es ist Sonntag, und heute Morgen auf LinkedIn bin ich über einen Post von dem Markus Herrmann gestolpert, der eine quasi Micro-Website rausgemacht hat unter mlbf.link, die das Melden von Barrieren bei der Marktüberwachung eben deutlich einfacher macht oder erklärt, wie das funktioniert und anleitet. Das fand ich ganz gut. Das wollte ich einfach loswerden. Und wenn du noch irgendwas hast, was du irgendwie promoten möchtest oder wo du sagst, so, das ist ein Herzensding, dann auch gerne das.
Also ich glaube, wenn wir jetzt schon bei Seiten sind, die das Melden promoten, genau, er hat es gemacht und ich fand es ganz gut. Also er hat sich bemüht, da nochmal so ein bisschen einfacher verständlich, als es auf so einer Behördenseite ist, klar zu machen, wie ist der Ablauf und für wen ist es da. Das finde ich gut. Es gibt was Vergleichbares auch von Casey Kreher. Mir fällt leider gerade ihre Adresse nicht ein, aber vielleicht kannst du sie in die Shownotes packen. Sie hat eine Übersichtsseite, wo sie für den öffentlichen Dienst immer wieder so die Prüfberichte von den Barrierefreiheitstests online stellt. Und auch dort hat sie jetzt seit kurzem eine Unterstützung fürs Melden für öffentliche Seiten auch aufgebaut. Was ich dort toll finde an dem Service, den sie aufgebaut hat, zusammen mit anderen Menschen, ist, dass sie auch den Menschen, die melden, helfen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, sie unterstützen sie schon bei der Meldung selbst und können ihnen im Zweifelsfall auch, wenn das Ganze irgendein Klageweg gehen wird, auch da ein gewisses Maß an Unterstützung, sofern es zum Fall passt, mit ermöglichen. um dem Ganzen mehr Schlagkraft zu geben. Und vor allem das Schöne ist, sie versuchen das auch wirklich dann öffentlich zu machen, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, eben das, was wir vorhin drüber gesprochen haben, mit, dass die Öffentlichkeit auch mal mitbekommt, was gibt's denn da überhaupt für Meldungen, das über diesen Weg zu gehen. Also das fand ich ganz schön. Dann hat man es einmal für die öffentliche Seite und einmal für die Wirtschaftsseite sozusagen. Deckt leider bei weitem immer noch nicht alles ab, was das Thema betrifft, aber ist zumindest schon mal ein ganz guter Startweg, um da vielleicht ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Ja, und sonst, genau, folgt mir gern auf LinkedIn. Da schreibe ich, das ist natürlich mein Account, wo ich sehr viel fachlich auch auf Vorträge und Webinare und dergleichen von mir verweise, die ich auch für meinen Arbeitgeber, die Adesso SE, mache. Aber ich verlinke und verteile dort auch einfach alles andere, was rund um das Thema von Relevanz ist. Beispielsweise letzte Woche, glaube ich, war das, haben wir ein vom IAP-Dach, das ist der deutsche Fachverband für das Thema, haben wir ein Webinar gemacht zum Thema, was eigentlich Sprachsteuerung für eine Relevanz hat beim Thema Barrierefreiheit, weil das ein Thema ist, das sehr häufig übersehen wird und viel Auswirkungen hat. Auch das, also auch diese IAP-Calls, immer wieder spannend, da reinzugucken. Mhm. Und wenn ihr wenn ihr irgendwo in einer deutschen Städte seid und euch dem Thema annähern wollt und da noch so ein bisschen Scheu habt, ganz große Wege zu gehen, guckt mal, ob es den Accessibility Club bei euch gibt. Das ist bewusst neutral gehalten. Da kann im Grunde jede Person einfach hinkommen, wenn eben irgendwo ein Event stattfindet und sehr niedrigschwellig dann auch in das Thema reinkommen. Also empfehle ich auch immer ganz gern.
Ja. Ja, ihr habt ja da einen regelmäßig stattfindenden in Hamburg, ne?
Ja, also ist jetzt noch übertrieben, von regelmäßig stattfinden zu sprechen, weil er erst zweimal, glaube ich, stattgefunden hat. Okay. Also es ist noch recht neu. Mhm. Aber so im Quartalsweise sollte er jetzt immer stattfinden, das stimmt, ja.
Ja, super. Genau. Habe ich alles rausgesucht. Auch hier dieses Portal von der Casey Krier, das ist barrieren-gutachten.de, ne?
Genau, danke dir. Und dort gibt's halt einen Punkt, wo man dann Barrieren für öffentliche Website melden kann. Mhm. Was halt auch ein großes Thema ist, weil viele Leute müssen zu Behörden, auf Behördenseiten ihren Antragsstrecken ausfüllen. Wo es fatal ist, wenn die dann nicht barrierefrei sind.
Ja.
Und da ist Casey mit ihrem Team, mit den Leuten, die sie unterstützen, dabei, an der Stelle auch mehr Öffentlichkeit dem Thema zu verschaffen, mehr Druck zu verschaffen. Nicht um einzelnen Behörden jetzt auf die Finger zu hauen oder gar auf einzelne Leute zu hauen, sondern mal einfach diesen öffentlichen Druck aufzubauen, damit auf höheren Ebenen Leute Budgets und auch Aufmerksamkeit für das Thema wieder freigeben, die das bisher jetzt vielleicht nicht tun.
Ja.
Also das sind wichtige strukturelle Arbeiten, die gehören zu allem dazu.
Ja.
Zu den klassisch wirtschaftlichen, wie eben Leute wie ich, die wir halt in der Fachbranche das dann ja auch machen. Abgesehen davon, dass Casey natürlich auch in der Branche arbeitet.
Ja. Ja, genau, die ist ja auch Consultant und gibt Schulungen und
genau.
Ja. Genau, die werden wir dann auch verlinken. Super. Ja, cool. Hat mir gut gefallen.
Dankeschön. Wieder
viel gelernt, obwohl ich ja auch schon viel so lese, was du und andere schreiben, aber genau, ihr seid einfach im Thema drin. Sehr cool. Genau, wenn es Rückfragen gibt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, jederzeit wieder. Genau, wir können ja mal gucken, ob wir nächstes Jahr uns nochmal dann treffen und gucken, was passiert ist, ob wir was zu berichten haben.
Genau. Oder irgendein Spezialunterabteil von einem Thema uns mal aufgreifen.
Genau, ja, genau.
Unglaublich viel von der.
Ja, also genau, auch vor allem, wenn dir da was einfällt, also vielleicht irgendwie digitale Terminals ist ein cooles Thema, ja, egal, also wenn dir was einfällt.
Es ist natürlich gerade eins meiner Herzensthemen, das mit den Hardware-Themen.
Ja, aber das ist ja theoretisch auch was unsere Hörerschaft mit Webtechnologien baut.
Ja, also dann auf jeden
deswegen
Fall.
Genauso es muss natürlich irgendwie so ein bisschen Bezug geben zu Frontend. So, ansonsten ist es also natürlich trotzdem auch interessant.
Hat man ja immer dabei. In ganz vielen von diesen Geräten, die wir heute haben, gibt's ja Webpanels, App-Thematiken dabei und dergleichen.
Ja.
Von daher. Also das trifft sich da alles über kurz oder lang immer wieder.
Ja. Ja, gerne.
Spätestens, wenn man in irgendeinem Router sitzt, der dann sein komplette Config über ein Webpanel hat oder so, gibt's ja auch heutzutage alles.
Ja.
Also. Es ist auch immer so ein spannendes Hin und Her, was dann stattfindet. Der Wechsel nur noch zur App, dann merken sie plötzlich, hoch, ist doch nicht die beste Idee, dann kommt plötzlich wieder das Webpanel und so. Also, es ist sehr spannend.
Das hat man immer dieses oder so mit Bedienung, jetzt machen wir alles mit Touch und dann, Touch ist aber gar nicht so gut. Ah ja, okay, stimmt, das ist gar nicht so gut. Okay, dann machen wir wieder Knöpfe. Ja, und ich weiß auch, also es hat bei uns, bis wir hier eingezogen sind in unsere Wohnung, das hat sich irgendwie gezogen und der Bau, also die Gesellschaft ist irgendwie dann kurz vor irgendwie Insolvenz mal gewesen und auf jeden Fall zog sich das und wir hatten aber die Küche schon bestellt und die Geräte ausgesucht. Und da weiß ich noch, damals hatten die noch so coole Drehknöpfe. Und dann, als wir die Küche dann abgerufen haben, weil wir so spät dran waren, gab's die nicht mehr. Dann gab's die Nachfolger, die waren dann mit so Wippschaltern. Und da habe ich auch gedacht so, ey, da sind wieder ganz neue Designer reingekommen in die Firma, die sich gedacht haben, hey, warum machen wir nicht Wippschalter? Und ich denke mir so, ja, aber die Wippschalter sind einfach viel schlechter als Drehknöpfe. Das dauert viel länger und bis man da an die Stelle kommt, so. Und ja, ich bin mir sicher, dass,
Thema immer.
Ja, genau. Und die Drehschalter kommen, wahrscheinlich gab's danach erstmal Touch. Und dann, jetzt gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Drehschalter. Wahrscheinlich.
Das ist ja spannend, dass sich da dann immer die verschiedenen Branchen wieder treffen. Also
Man dreht sich aber immer im Kreis.
Ja, klar. Am Ende, das ist für mich persönlich das, warum es für mich so spannend ist und warum ich das Thema halt auch aus all seinen Richtungen beleuchte für mich und immer wieder Neues lerne, ist, am Ende lernt man immer wieder bei Menschen und seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten und der Vielzahl, also der Vielfalt, wie Menschen funktionieren und ticken. Und daraus ergibt sich das dann immer mit so, Innovation ist das eine, aber Innovation vergisst dann manchmal den Menschen bei der Geschichte. Ja. Und dann muss man das auf eine Art und Weise machen, dass die Innovation da ist, aber natürlich auch mit dem Menschen in seiner Vielfalt funktioniert.
Ja, ja, und manchmal lernen vergisst wir oft man auch so Lehren aus der Vergangenheit oder so Learnings oder auch gehen verloren
von,
wieder.
Von Parallelbranchen auch.
Ja.
Also ich habe unglaublich gespannt das ganze Thema, zum Beispiel, weil du Touch erwähnt hast, mit Touch in Autos.
Katastrophe.
Was in den letzten Jahren abging und wo jetzt der Trend plötzlich wieder hingeht, wo ich schon ein bisschen schmunzeln musste, als ich das mitbekommen habe.
Das muss also natürlich nicht so wieder sein, wie halt in den Premium-Marken früher, wo das so quasi wie so ein Jumbo-Jet-Cockpit war, so mit wirklich nur überall Knöpfen. Aber
Nee. Also wir wollen eine gute Benutzbarkeit, wir wollen ein gutes Nutzungserlebnis haben und das ist das, was am Ende natürlich dann da zählt bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Ich finde spannend, also sehr gerne, wenn wir in so ein Thema mal abschweifen wollen, sprich mich gerne an. Das ganze Hardware-Thema mit allen Seitenpaneelen, die dazu gehören, liebe ich sehr.
Ja, vielleicht müssen wir das mal echt machen.
Und da kann man auch hart rumnörden drauf.
Ja, cool. Ja, das wird, also ich finde es interessant. Genau. Wenn es Fragen gibt, fragt. Und wenn ihr die Folge gut fandet, dann empfehlt sie weiter und lasst Sterne da und was man so halt braucht bei den Podcast-Algorithmen. Das würde uns freuen. Genau.
Super.
Dann nochmal danke, Nina. Noch einen schönen Sonntag.
Danke, ebenso. Dir auch.
Und bis bald.
Danke, bis bald. Ciao.
Tschüss.